Wir haben ein paar Sachen, die wir gerne so ein bisschen ansprechen würden. Ich weiß nicht, ob es heute eine richtige Predigt gibt. Es sind ein paar Dinge, die bin ich noch am Ordnen gerade so. Gucken mal, was kommt. Ich weiß nicht, wie das so bei dir in der Familie ist, aber wenn so ein Fest oder so ist, dann kommen in der Regel alle zusammen. Und da geht es auch um Essen. Da geht es um einen Tisch, um zusammen am Tisch zu sitzen, um zusammen zu essen. Und ich denke, dass es total wichtig ist, das auch in der Gemeinde ein Stück weit zu etablieren, zu merken, wir sind zusammen auch am Essen. Und Essen kann total gesalbter Gottesdienst sein, wenn wir gelernt haben, in der richtigen Art und Weise zu essen. Wir bringen ja unseren Kindern zu bei, mit Gabel und Messer zu essen. Und das ist ja super und die kriegen das so mit auf den Weg gebracht. Und irgendwann machen die das und können das. Soll ich vielleicht das andere Mikrofon einfach nehmen?
Oh. So, ist kein Rauschen mehr da, hört er? Ich war aber auch nicht richtig an, so, nee. Genau, und die kriegen das dann so beigebracht und dann machen die das so. Oder auch nicht, ist ganz interessant, Kinder zu beobachten, wo die Eltern halt eben sagen, Hauptsache es kommt in den Mund. Und dann erlebst du das, dass die so aufwachsen bis zum Kindergarten. Und im Kindergarten, da gelten irgendwie Regeln. Und dann kommen diese Kinder, wo die Eltern gedacht haben, Hauptsache es kommt in den Mund, kommen in den Kindergarten und dann merken die Menschen, die dort arbeiten, so geht das hier nicht. Und dann kriegen die etwas beigebracht zu essen. Und dann sind manche Eltern erstaunt, wenn die Kinder dann vom Kindergarten kommen und sagen, wow, unser Kind isst richtig am Tisch. Ja, weil es hat es beigebracht bekommen. Unser Kind wird geprägt durch das, was es sieht. Und dann übernimmt es das und macht das und tut das und denkt, das ist normal. Es fängt bei der Sprache an, es fängt beim Beziehungsleben an, das ist normal. Ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert, ich denke, ihr wisst das, ist Beziehung und Kommunikation. Und ich habe festgestellt, dass die wenigsten wissen, wie man eigentlich kommuniziert. Und ich habe herausgefunden, dass es meiner Meinung nach damit zu tun hat, wie man lebt, wie man Beziehung lebt. Je nachdem, wie du Beziehung lebst, wird deine Kommunikation sein. Und das ist ganz interessant. Ich habe die Woche mich mit einem Pastor getroffen und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über gewisse Sachen. Und das war so lustig. Und dann hat er gesagt, er war auch in der Gemeinde, die Und auf jeden Fall hatten die auch einmal im Jahr Gemeindestunde. Und das hat mich dann auch so erinnert an das, was wir hier früher hatten. So einmal im Jahr Gemeindestunde, das bedeutet, da kamen Leute und die haben gesagt, endlich kann ich mal, entschuldigt den Ausdruck, die Sau rauslassen. Das heißt, ein Jahr, was ich mir unterdrückt habe zu sagen, in dieser Gemeindestunde kann ich das meinen Geschwistern mal sagen, was auf meinem Herzen ist. Das hört sich natürlich erstmal gut an, ne? Ich will sagen, was auf meinem Herzen ist. Aber ich habe gemerkt, Leute können sagen, was auf ihrem Herzen ist und können sagen, was auf ihrem Herzen ist. Und das hat je nachdem zu tun, wie Menschen Beziehungen leben, wie sie das gelernt haben. So, das heißt, die Gemeindenstunden laufen dann in mancherorts so ab, die haben das einmal im Jahr. Und dann vergessen die Geschwister den Heiligen Geist, die vergessen ihre guten Manieren, die vergessen auch wie Wortwahl, ne? Und die vergessen, dass sie in der Gemeinde sind und die vergessen, dass es Gott gibt. Und dementsprechend gehen die miteinander um. Ich weiß nicht, ob du an sowas mal teilgenommen hast, manche von euch bestimmt, ne? Wir hatten sowas Ähnliches auch mal hier. Ich weiß noch, wie ich dann so gedacht habe, in mancher Gemeindestunde, ich singe ein Lied vorher. Weil du gedacht hast, du versuchst was reinzubringen und die dran zu erinnern, hey, wir preisen vorher nochmal Gott. Aber auch das ist egal. Du kannst vorher auch in Sprachen beten, das ist auch egal. Und ich habe bemerkt, dass Menschen, je nachdem, wie sie Beziehungen leben, kein Problem haben, demjenigen alles Mögliche an den Kopf zu knallen, weil das für sie Beziehung ist. Und du kannst zusehen, dass diese Beziehung früher oder später zerbrechen wird und keinen Bestand hat, weil die Grundlage einfach nicht gekannt ist. Generell, wenn man Leute fragt, was ist die Grundlage für Beziehung? Ja, was ist die Grundlage? Und dann versuchen sie Dinge aufzuzählen, die nicht die Grundlage sind, sondern die auf einer Grundlage wachsen können. Ja, eine Grundlage ist Liebe oder so, oder Vertrauen. Okay, nehmen wir das mal. Sagen wir, deine Grundlage für Beziehung ist Vertrauen. Was bedeutet das, wenn jemand dein Vertrauen missbraucht? Dann kannst du mit demjenigen keine Beziehung mehr führen, weil die Grundlage weg ist. Also ist Vertrauen keine Grundlage. Aber viele glauben das. Und sie holen sich irgendwelche Dinge, wo sie denken, ja, das ist eine gute Grundlage und bauen Beziehungen. Und diese Beziehungen werden an einem Punkt zerbrechen, wo das, was Menschen gesagt haben, das ist meine Grundlage, nicht eingehalten wird. Und wir denken, ja, das ist doch normal. Ich habe mal eine Frage, wie baut Jesus mit dir Beziehung? Gibt es da Dinge, wo du sagst, okay, die tue ich dann nicht und dann ist die Beziehung mit ihm futsch? Es gibt Grundlagen in der Beziehung zwischen dir und Jesus, die Bestand haben in die Ewigkeit rein. Und das ist nicht aufgrund von dem, dass du alles richtig machst. Und ich habe einfach gemerkt, dass viele einfach auch in der Gemeinde nicht wissen, wie man Beziehungen lebt. Und das hat dann natürlich mit dem zu tun, wie man sich unterhält, wie man miteinander kommuniziert. Und das ist einfach wirklich krass zu sehen. Ich bin so gerne auch jemand, der beobachtet einfach, wie gehen Menschen miteinander um oder generell auch Ehepaare oder in der Familie. Und das ist für mich dann immer, am liebsten würde ich mit einem Buch da sitzen und schreiben. Weil ich das höchst interessant finde, wie Menschen auch Wege finden, Beziehungen aufrechtzuerhalten, wo du denkst, das ist voll die Katastrophe. Aber die schaffen es doch irgendwie ein paar Stunden rumzubringen. Und das ist so interessant. Ich war vor kurzem in einer gewissen Umgebung gewesen und da habe ich so gesehen, wie Menschen einfach miteinander umgehen. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Und in einer Tour hat sich der eine mit dem anderen verletzt, aber dann in der verletzten Art hat man dann versucht irgendwie das und dann ging's weiter und das hast du so über mehrere Stunden beobachtet und hast gedacht, wow. Aber dann, hey, bis zum nächsten Mal. Und du denkst so, ey, boah, Junge, das würde ich nicht nochmal gerne machen. Ja, aber die leben das und für die ist das normal. Und die sagen gegenseitig, ja, und bis nächstes Mal. Und du denkst, ey, ihr seid beide verletzt. Ihr geht mit dieser Verletzung raus. Aber das ist für sie gelernte, gelebte Beziehung, weil, ja, wir unterdrücken das einfach und dann ist gut. Überhaupt nicht. Und das Problem ist, dass ich das auch mitbekommen habe unter Christen in der Gemeinde. Menschen wissen nicht, wie man Beziehungen lebt und dadurch wissen sie nicht, wie man miteinander kommuniziert. Und dann passiert auch was, dass Leute vielleicht denken, ich ermutige den Bruder und du denkst, boah, der sieht total deprimiert aus nach dem Gespräch. Aber die eine Partei denkt, ich war voll der Ermutiger. Das ist, weil man Beziehung vielleicht falsch verstanden hat. Und dann spricht man in einer Sprache, wo du denkst, es wird schon gut sein. Ich bin froh, dass Gott Gott ist. Und dass von seiner Seite aus Beziehung gelebt wird und absolut richtig ist, unabhängig von uns. So, und es ist so ein großes und weites Thema und ich weiß, da müssten wir eigentlich ein Wochenende mit verbringen, um ein bisschen mehr ranzukratzen und das ist einfach ein Gottesdienst jetzt hier, wo ich ein paar Punkte reinschmeißen kann oder ein paar Samen sehen kann und wo ich denke, das könnte für die Zukunft irgendwie dann wichtig werden. Ja, weil manchmal ist es wichtig, dass man ein paar Dinge hört und einfach anfängt, darüber nachzudenken. Ich habe es in meinem Leben einfach erlebt selber. Unsere Beziehung damals mit Jemena, das war eine reine Katastrophe.
Amen.
Dass ihr nicht denkt, nur ich sehe das so. Da waren wir uns einig. So, das bedeutet, unsere Kommunikation war generell ein paar Dezibel höher, als ich jetzt predige. Und es war einfach mehr Anschreien wie sonst noch was. Aber weißt du, das, was so ein bisschen Grundlage war, war irgendwie, was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht trennen. Und das war irgendwie so, was das ganze wackelige Ding zusammengehalten hat. So, aber weil wir aus unseren Mustern kamen, war das ganz normal, dass bestimmte Dinge oder bestimmte Auslöser da waren und da hast du dich eben verhalten, wie du gedacht hast, es ist normal. Dass du, umso lauter du schreist, das bekommst, was du gerne hättest. Und umso lauter du bist, wird der andere irgendwann einsehen, oh, ich ordne mich unter. Und wenn das beide denken, ist das nicht die beste Grundlage für eine Art Beziehung zu führen. Und weißt du, so können wir verschiedene Dinge, und wenn ich über die Jahre so gucke, wie wir gelernt haben zu kommunizieren, gelernt haben Beziehungen zu bauen, da waren so viele Dinge, die mussten wir über Bord hauen und sagen, das ist keine Grundlage für eine Beziehung, das ist eine Grundlage für eine Katastrophe. Aber viele Menschen leben mit einer Grundlage für eine Katastrophe ihr Leben lang. Und es ist einfach traurig zu sehen. Und ich weiß nicht, wie es zu dir geht, aber ich denke, in der Gemeinde, das sollte ein Ort sein, wo Beziehungen aufrichtig gelebt werden können, biblisch gelebt werden können und wo eine Sprache dementsprechend einfach installiert wird aus unserer Beziehung heraus. Und weißt du, es ist interessant, wenn du sagst, Liebe zum Beispiel wäre eine Grundlage, ne? Ist es doch so, hast du gesehen, dass in unserer Zeit hier in Deutschland Menschen heiraten und die sagen dann, ich liebe den anderen überhaupt nicht? In der Regel sagen sie ja, weil ich ihn liebe, deswegen heirate ich ihn. Unsere Grundlage ist Liebe. So, ich habe meine Frau auch geliebt, sie hat mich geliebt, aber diese Grundlage dieser Liebe, unser Verständnis von Liebe, hat irgendwann nicht ausgereicht. So, du siehst, wir können viele Grundlagen haben und dann testen wir. Das ist interessant, wenn generell manchmal, wenn man mit Ehepaaren spricht, dann frage ich manchmal, so ein paar Fragen, die sehr interessant ist und wo Leute sich anfangen nachzudenken. Und je nachdem, in welcher Art und Weise man miteinander kommuniziert. Und dann frage ich manchmal, sag mal, was ist eigentlich die Grundlage eurer Beziehung? Und in der Regel gucken die Ehepaare mich dann an. Was ist eine Grundlage? Was ist unsere Grundlage? Und das ist enorm, weil wenn wir uns nie eine Gedanken gemacht haben, was ist unsere Grundlage, ist die nächste Frage, worauf bauen wir die ganze Zeit? Und wie kommen wir dann auf die Idee, dass das gut werden könnte? Es sind eigentlich simple Dinge, auf die wir irgendwie nicht kommen. Aber die so wichtig sind. Und wie gesagt, ich möchte heute so einen Vers lesen, der irgendwie mich sehr antatscht, wenn ich über das Thema nachdenke. Und das sind folgende Verse. Hör dir die mal an. Siehe, mein Knecht, da geht's um Jesus. Gott sagt das über ihn. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen. Das ist cool, oder? Das sagt der Vater über seinen Sohn. Und jetzt lesen wir dann. Und er wird den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bis er das Recht hinausführe zum Sieg und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Allein das, wenn man das mal sich vorstellt in der Familie. Wir wollen das Recht hinausführen zum Sieg. Wie geht das ohne Streiten und ohne Schreien? Niemand wird seine Stimme auf der Straße hören, also das bedeutet von einer gewissen Lautstärke. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Oh, die Familien lieben es manchmal, sich gegenseitig zu zerbrechen. Einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Oh, wie lieb das manchmal. Bis er das Recht hinausführe zum Sieg und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Hier sehen wir etwas über den Dienst Jesu. Und das ist wirklich enorm, dieser Dienst, ne, von ihm. Aber bevor wir etwas über den Dienst Jesu lesen, lesen wir vorher eine gewisse Grundlage, die mit der Beziehung seines Vaters zu tun hat. Ich lese es nochmal. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe. Mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen. Und das ist interessant. Nach diesem kommt ein Und. Und dann wird der Dienst von Jesu beschrieben. Aber vorher kommt eine Beschreibung, was der Vater über seinen Sohn denkt. Also in was für einer Beziehung oder in welcher Art und Weise sie miteinander leben. Und die logische Folge aus dieser gelebten Beziehung war der Dienst. Diese Grundlage war, du bist einer davon, du bist erwählt. Und über das möchte ich heute Morgen so ein bisschen sprechen und gucken, wie weit wir kommen. Aber ich denke, weiter werden wir nicht kommen als du bist erwählt, aber das ist schon cool. Weil die Erwählung Gottes ist wirklich sehr, sehr, sehr kraftvoll. Und generell finde ich das Thema auch, das fließt dann mit rein, Identität. Ich weiß nicht, ich bin so am Beten, ob wir nächstes Jahr so ein Identitätswochenende machen. Weil ich glaube, wenn wir wissen, was unsere Identität ist, das ist einer der stärksten Dinge, die unser Leben prägen und verändern können. Warum ich das glaube, ist ganz einfach. Du siehst in unserer Gesellschaft einer der, wenn nicht überhaupt der größten Identitätskrisen, die wir jemals hatten. In Form von: ein junger Mann kommt zur Welt oder ein Junge kommt zur Welt und dieser Junge fragt sich irgendwann, was will ich eigentlich sein? Will ich eine Frau sein oder will ich ein Mann sein? Und jetzt siehst du etwas. Da ist ein Junge, der sagt und beschließt, meine Identität ist, eine Frau zu sein. Und jetzt siehst du, was für eine Power eine Identität haben kann. Diese Power von Identität besagt sich, weißt du was, ich lasse mir in einer OP was unten abschnippeln. Ich meine, welcher Mann würde das einfach so machen? Aber du siehst, wenn da eine falsche Identität ist, was für eine Power das hat. Die ist bereit, zum Äußersten zu gehen. Alles mit sich machen zu lassen. Hormone das Leben lang zu schlucken. Und eine Frau zu werden, zu sagen, das ist meine Identität. Den Kampf auf sich zu nehmen, in der Familie, egal was die Leute sagen. Auf dem Arbeitsplatz, egal was die Leute sagen. Das ist meine Identität. Du siehst, dass der Teufel verstanden hat, wenn wir eine falsche Identität bekommen, wir werden alles machen, alles tun, aufgrund dieser Identität. Und was ich immer mehr feststelle, ist, dass Christen gar nicht wissen, was ihre Identität ist. Und deswegen leben sie kraftlos. Aber wenn wir ein Verständnis davon hätten, nicht, dass wir logisch vielleicht sagen können, was ist unsere Identität, auch wenn das eine klasse Frage ist, manche Leute zu fragen, was ist deine Identität, damit fängt es ja an, unsere Identität in Christus. Und viele Christen wissen das nicht. Ja, was ist meine Identität? Und erzählen sie ein paar Dinge auf, die vielleicht mit Dienst zu tun haben. Aber der Dienst ist nicht deine Identität. Und wenn, haben wir ein großes Problem. Du siehst, es ist so viel Unwissenheit manchmal da über die ganz normalen Dinge. Aber dann, oh, wir wollen in die geistliche Welt gehen, wir wollen Krieg führen und wir wollen den Fürst über Greiz binden. Oh, da sind sie eifrig dabei. So, und es ist mir ein wichtiges Anliegen. Das ist eigentlich so manchmal, dass du denkst, es ist so billig, darüber zu sprechen, aber über diese Dinge, die sind sehr, sehr teuer, darüber zu sprechen, weil das eine Grundlage ist, auf der wir aufbauen und auf der wir weiterkommen werden. Ja, und deswegen ist mir das ein Herzensanliegen, auch wenn ich das sehe, die kleinen Identitätskrisen bei Menschen und was weiß ich. Ich weiß nicht, ob du mal Menschen getroffen hast und dich mit denen unterhalten hast, die denken, sie sind vielleicht eine Frau oder sie sind vielleicht ein Mann. Oder mit irgendwelchen Menschen, die denken, sie sind so oder sie sind so. Es ist wirklich heftig. Es ist wirklich heftig. Und so, und hier sehen wir, das erste ist, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe. Und das ist so stark, Gott sagt, ich habe dich erwählt. Ich habe dich erwählt. Das ist einer der krassesten und besten Grundlagen, die wir überhaupt haben können. Ich habe dich erwählt. Und das Wort ist interessant. Erwählt, es kommt von wählen, erwählen. Und das Griechische beschreibt auch auswählen aufgrund der Eignung. Etwas nehmen mit der Einstellung, dass das, was genommen wird, passend oder annehmbar sei. Also man wählt was und weiß, das ist annehmbar, das ist passend. Das passt vielleicht. Weiß ich nicht, wie soll man das erklären, wenn du ein Puzzle machst und dann nimmst du ein Teil und du weißt, ich erwähle dieses Teil für diese Lücke, weil es garantiert passen wird. So, also es ist sehr, sehr kraftvoll. Und es hat etwas Wählen aus Liebe und Verlangen. So, und hier ist es interessant. Weißt du, wenn wir jetzt überlegen, Gott hat uns erwählt. Das heißt, er weiß, wir sind passend für ihn. Und das ist total wichtig zu wissen. Das ist eine Grundlage von Beziehungen, die wir leben mit Gott. Wir sind erwählt worden. Und das ist so eine starke Grundlage. Und deswegen können wir zuversichtlich sein, er wird mit mir zum Ziel kommen. Warum? Weil ich erwählt bin. Jemand, der nicht verstanden hat, dass er erwählt ist, wird das immer in Frage stellen. Immer. Er wird immer in Frage stellen, ja, aber wie ist es mit unserer Beziehung? Ist das richtig? Ist das nicht? Und das hat mit Erwählung zu tun. Und ist interessant, ne? Paulus sagte den Philippern, ich bin in guter Zuversicht, dass das Werk, das der Herr angefangen hat, vollenden wird. Warum ist er guter Zuversicht? Weil er wusste, diesen erwählt. Gott sucht nichts aus, was nicht passend ist für ihn. Und das ist der Hammer, weil das nimmt deinen ganzen Selbstzweifel und dein ganzes Denken über dich, fordert dich immens heraus. Weil dein Denken über dich ist garantiert nicht besser als das, was Gott über dich denkt. Gott denkt definitiv besser über dich, als du über dich selber. Oh, und das ist so wunderbar. Ich bin erwählt worden. Halleluja. Ist dir das bewusst, dass du erwählt worden bist? Wenn uns das bewusst wird, da freuen wir uns nur wegen dieser Erwählung. Wir sind happy die ganze Zeit. Das ist so wunderbar. Oh, ist das herrlich. Vor 19 Jahren gab ich mein Leben Jesus. Diesen Tag, wie könnte ich den vergessen? Und dann sagst du, wow, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin sehr jung. Ich bin 19 Jahre alt. Halleluja. Das ist gut. Ich meine, ich bin vor kurzem erst volljährig geworden. Deswegen musst du mir einiges durchgehen lassen. Ich bin noch nicht so alt wie du, es tut mir leid. Ich bin 19. Wow. Oh, wie ist es mit dir, wenn du denkst, oh, den Tag meiner Erwählung, da hat er mich erwählt. Das ist wunderbar, das ist herrlich. So jeder Tag, den du wählst, weißt du, er ist ein erwählter Tag, weil du erwählt worden bist. Halleluja, das ist eine Grundlage, die Spaß macht. Und weißt du, interessant ist, weißt du, was hat Jesus mal seinen Jüngern gesagt in Johannes 15 oder 16? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist wichtig zu wissen. Nicht wir haben ihn erwählt, er hat uns erwählt. Das ist so immens wichtig. Warum, werde ich gleich erklären. Du hast mich erwählt und nicht ich dich. Oh, Halleluja. Das ist super gut. Das ist so gut zu wissen. Und Jesus machte diesen Punkt diesen Jüngern klar. Sagte nicht, ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Du kannst dich erinnern an die Erwählung. Jesus ging und sagte, ey, ihr folgt mir nach. Kannst du die Erwählung nachlesen. Hat sich bei den Boten getroffen und hieß, folgt mir nach. Oder ein Zöllner, folgt mir nach. Hier siehst du, ich habe dich erwählt. Die kamen nicht so, oh Jesus, ich will dir nachlaufen. Ja, magst du auch spazieren gehen? Oh, haben wir ein selbes Hobby, komm. Nein, so lief das nicht. Ne? Diese Grundlage wurde schnell erschüttert dann sonst. Und das war so interessant. Jesus hat erwählt. Ich erwähle dich. Und egal was kommt, die Jünger wussten, ich bin erwählt. Ich bin passend für ihn. Ob ich das so sehe oder nicht, spielt keine Rolle. Er sieht es so. Wow. Und das ist klasse. Das ist wirklich sehr, sehr immens. Okay. Das ist eine Grundlage. Denk mal zurück. Boah, wann hat Jesus mich erwählt? Wann war das? Ja, ich weiß es ganz genau. Es war zu dem Zeitpunkt, wo alle Leute um mich herum gedacht haben, wow. Die Herrlichkeit strahlt aus ihm. Da der Zeitpunkt, wo Gott nicht anders konnte. Ich muss dich erwählen, der Himmel staunt. Paulus hat gesagt, wenn du den nicht erwählst, dann verstehe ich nicht, warum ich hier bin. Dieser Zeitpunkt, kann sich daran erinnern, alles war perfekt. Ich meine, die Sonne hat geschienen, die Vögel haben gezwitschert und du standst einfach nur da, Gott ist vorbeigegangen und konnte gar nicht anders. Du passt so perfekt zu mir. Du bist herrlich, ich bin herrlich, wir passen. Ich erwähle dich. Ja klar, natürlich. Das war nicht der Zeitpunkt deiner Erwählung. Oder? Wenn du das denkst, suche ich den Seelsorger. Weißt du, es gibt, kennst du das? Das sind zwei Mannschaften. Und die wählen dann, Fußballmannschaft zum Beispiel, und die wählen dann aus. Okay, ich nehme dich in der Schule, die andere Mannschaft, ich nehme dich, Und dann bleibt da so einer übrig. Hast du das schon mal erlebt? Dann ist es so der eine, je nachdem, was für eine Sportart, vielleicht ist er zu klein, zu dick, wie auch immer. Und dann sagst du, die andere Mannschaft irgendwann, nimm den doch auch, so ganz großzügig. Weißt du? Und wie fühlt er sich auf dieser Grundlage der Erwählung? Weißt du, er sagt nicht irgendwie, oh schön, dass ich bei euch sein darf. Und dann kommt die andere Mannschaft, yay. Was machen wir mit dir? Geh ins Tor. Oder so. Ne? Oder pass auf, dass der Ball nicht in die Ecke fliegt. Oder weißt du, und das ist nicht so, dass derjenige dann sagt, juhu. Weißt du, aber weißt du, das wäre doch eine verdiente Erwählung für uns gewesen. Weil als Jesus uns erwählt hat, waren wir dreckig, absolut. Wir waren total in Sünde. Wir waren nicht lebenswert, überhaupt nicht. Und dann guckst du, da kommt Jesus und sagt, diese Person ist passend für mich. Und jeder hat gedacht um dich herum in diesem Augenblick, der Teufel garantiert, wie sollte der passen? Der passt zu mir ins Reich der Finsternis. Guck, was er macht, Gott. Guck, wie er drauf ist. Guck, wie er redet. Guck, wie er handelt. Der passt zu mir. Und jetzt kommt Gott und sagt, diese Person in diesem ganzen Mist, zieht sie sich raus und sagt, du bist passend für mich. Die ganze Hölle lacht doch über sowas. So eine Erwählung. Ich meine, das wäre genau so, wie diese Mannschaft, die fangen an zu wählen und die wollen den Besten haben. Und die sagen, du, der kleine Dicke, dich nehmen wir. Und die andere Mannschaft würde sagen, du kannst doch 10 von denen haben. Wir holen uns die Besten raus. Keiner würde den wählen, verstehst du? Weil die gewinnen wollen. Und die holen sich die Besten. Wer ist der Beste? Und wenn die wechseln, dann, ah ja gut, dann geht's auf einmal schnell. Oder langsamer. Nee, am Anfang geht's schnell. So war das. Genau, am Anfang geht's sehr schnell. Ich nehm den. Okay, du bist dran. Ja, du. Und dann merkst du, okay, jetzt ist der Standard so ein bisschen gesunken, jetzt geht's eigentlich nur um Schadensbegrenzung. Aber so war nicht die Erwählung mit dir. Jesus hat nicht gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und ich habe in der Bibel gesagt, es wird eine unzählbare Schar sein. Wen nehmen wir dann am Anfang? Dann Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus und jetzt sind wir so dran. Stefan. Komm. Verstehst du? So war die Erwählung ja nicht, dass du denkst, ja, ich bin dabei. Ich weiß, manche Christen verhalten sich so. Aber das ist, weil sie nicht die Wahrheit erkannt haben, ich bin erwählt, sondern, ja, ich bin halt jetzt auch dabei. So. Hallo, du bist erwählt worden durch das kostbare Blut Jesu erkauft worden, das ist ein Privileg. Das ist eine Grundlage von der Beziehung, die du mit Jesus lebst, ist deine Erwählung. Und wenn wir diese Grundlage nicht verstehen, dann verstehe ich, warum manche Menschen leben, wie sie leben. Ich bin erwählt. So, Halleluja. Ja, und dieser Satz, ihr habt nicht mich erwählt, der ist jetzt so wichtig. Warum? Weil wenn wir gesagt haben, ich erwähle dich, ja, das ist ja klar, dass wir ihn erwählt hätten. Weil er ist all das, was wir nicht waren. Er hat all das, was wir nicht hatten. Aber hätten wir das so, wäre das so rum gewesen, wir hätten ihn erwählt und Jesus hätte dann gesagt, okay. Dann würden wir uns immer wieder fragen, passen wir zu ihm? Und wir würden ihn angucken und uns angucken und würden immer zu dem Entschluss kommen, nein, wir passen nicht zu ihm, weil ich bin unperfekt und er ist perfekt. Ich bin da und er ist hier. Wir würden dieses Vergleich schaffen und dann im Endeffekt sagen, nein, ich passe nicht zu dir, guck mich an. Und jetzt ist aber dieser große Unterschied, dass Jesus gesagt hat, ich erwähle dich und er hat dich nicht heute erwählt, sondern vor vielen Jahren. Heute denkst du vielleicht, ich bin heiliger als damals und ich bin besser als damals, aber er hat dich Gott sei Dank nicht heute gerettet. Das ist ein bisschen Selbstgerechtigkeit, ne, sonst. Er hat dich da erwählt, wo du im Dreck warst. Wo du nicht sagen konntest, ja, aber ganz so schlecht war ich doch nicht. Das war definitiv zu dem Zeitpunkt, wo du nicht sagen konntest, ich war perfekt, ich war gut und ich passe zu dir. Sondern ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe stark daran gezweifelt, dass Jesus mein Leben haben will. Ich habe gedacht, wie kann er denn wollen, dass ich zu ihm komme? Ich habe mein Leben angeguckt und habe gesagt, und er will, dass ich zu ihm komme? Das passt doch gar nicht. Ich bin voller Sünde. Kannst du dich erinnern an Petrus beim Fischfang, als er Jesus ansah und sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mann. Petrus hatte das sofort erkannt. Dieser Mann, er wusste nicht viel von ihm. Er ist gerade ins Boot gestiegen, hat gesagt, werft die Netze aus, hat ein bisschen was mitgekriegt. Und sofort wurde ihm bewusst, ich passe nicht zu dir. Ich passe nicht zu dir. Und Jesus aber sagte zu ihm, ich habe dich erwählt. Und diese Erwählung war sehr stark in Petrus. Und dann kannst du dann lesen, wie er sich verhält. Ruf, dass ich zu dir kommen soll. Ich springe aus dem Boot und komme zu dir. Und er wusste, ich bin erwählt von ihm. Das ist mein Jesus. Diese Erwählung war sehr stark in seinem Leben. Diese Erwählung war so stark, dass er bereit war, seine Familie zu verlassen. Weißt du, da saßen manche und die haben ihre Netze geflickt und der Vater, das war, die sollten den Betrieb übernehmen und Jesus sagte, komm, und die verließen alles, ließen alle stehen und liegen. Warum? Aufgrund von der Erwählung. Das war ein Fundament, auf dem sie gehen konnten. Das war nicht, weil sie ihn erwählt haben, sondern das war, weil er sie erwählt hat. Das ist immens. Du denkst vielleicht die ganze Zeit, was hat das mit Beziehungen zwischen Menschen zu tun? Wir sind das Begegnungszentrum Greiz und da heißt es Beziehung zu Gott und zu Menschen. Und wenn wir verstehen, wenn wir Beziehung zu Gott leben, werden wir so anfangen, Beziehungen untereinander zu leben. Und ich werde noch ein bisschen weitergehen, damit du verstehst, was würde das heißen, wenn wir so Beziehungen miteinander leben würden? Weil wie im Himmel, so auf Erden. In allen Bereichen. So, das heißt, Jesus hat uns vorgelebt, wie man Beziehungen lebt. Und das ist sehr radikal. Wow. Und noch ein Punkt, wenn ich ihn erwählt hätte und nicht umgekehrt, wäre meine Frage immer wieder die, liebt er mich? Weil ich habe ihn erwählt. Aber weißt du, jetzt weiß ich, er hat mich erwählt in einem Zeitpunkt, wo ich der liebensloseste Mensch der Welt war. Da hat er mich erwählt und gesagt, ich liebe dich. So, was ist jetzt mit mir, wenn ich ihm folge? Und wenn ich immer wieder aufstehe und sage, aber Jesus, ich will dir folgen. Wie würde ich auf die Idee kommen, dass er mich weniger lieben würde? Wenn ich auf der Grundlage laufe, er hat mich erwählt. Weil dann werde ich sagen, Gott, es tut mir leid, aber du hast gewusst, worauf du dich einlässt. Er hat gewusst, was kommt. Und trotzdem hat er gesagt, ich erwähle dich. So, das heißt, seine Liebe ist mir gewiss. Darüber könnte man dann später reden. Das heißt, ich habe dich erwählt und du bist mein geliebter Sohn. Erwählung, Liebe. Aber zuerst kommt die Erwählung. Halleluja, in diesem Kontext, worauf ich hinaus will. Und dann ist für dich völlig klar, Römer 8, Vers 33, wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Damit beginnt's. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? So viele sagen, ja, aber ich fühle mich angeklagt, weil du nicht auf der Grundlage von Erwählung lebst. Wenn du weißt, du bist auserwählt, wer kann dich anklagen? Keiner. Warum? Weil du auserwählt bist. Also warum fühlst du dich angeklagt? Im Prinzip ist es oftmals, dass es immer wieder darauf zurückkommt, was für Grundlagen leben wir in unserem Leben. Wenn manche Grundlagen fest sind, kann dich nichts erschüttern. Die Bibel sagt, dass Unmündige sind von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen, aber jemand, der fest ist, nicht. So, wenn du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in meinem Leben hin und her geworfen werde durch spezielle Dinge, dann weiß ich, wackelige Stelle in meinem Fundament. Und dann bin ich nicht deprimiert, sondern dann sage ich, danke, Herr. Weil alles, was ich weiß, ist, was Gott vorhat, er will mich darin jetzt festmachen. Warum? Na, weil er mich erwählt hat. Was denkst du denn? Warum sollte er mir das jetzt aufzeigen? Er erwählt mich und dann zeigt er mir auf, oh, du bist ganz schön schlecht. Das habe ich ja gar nicht gewusst. So, er wusste ja, warum er dich erwählt hat und er wusste deine Schwächen und deine Fehler. Und jetzt hat er dich erwählt und jetzt zeigt er dir das auf. Warum zeigt er dir das auf? Damit du merkst, oh, ich passe ja gar nicht zu dir. Oh, liebst du mich denn überhaupt noch? Das ist Quatsch, das ist Baby sein. Das ist Baby sein im Glauben. Das sollten wir irgendwann hinter uns haben. Und wir wissen, nein, Gott zeigt das jetzt auf, diese Situation, weil er mich erwählt hat. Und da kommt Freude in mir auf, weil ich weiß, er hat mich erwählt und er sagt, du passt zu mir. Das bedeutet, guck mal, pass mal auf, du nimmst ein Puzzleteil, guckst es dir an und setzt es ein. Und so stelle ich mir das bildlich vor. Jesus nimmt mich und ich bin auf dem Weg zu ihm. Immer näher. Der letzte Rest kommt so bei der Entrückung. Passt. Er hat dich auserwählt und er weiß, du passt. Denkst du, ich weiß nicht, ob ich passe. Doch, du passt. Ja, aber ich habe diese... Das wusste er alles. Das wusste er. Weißt du, heutzutage gibt es Menschen, die weltberühmt sind. Aber viele dieser Menschen, wenn du ihr Leben anguckst oder ihren Staat anguckst, dann siehst du, wie Menschen in ihrer Umgebung gesagt haben, aus diesem wird nie was. Ich meine, von uns alle, wir kennen die Firma Disney und Mickey Mouse oder was weiß ich. Aber hast du gewusst, dass Walt Disney, der Erfinder davon, dass er abgelehnt worden ist von vielen Leuten und gesagt hat, du kannst nicht zeichnen, aus dir wird nie was? Heute kennt ihn jeder, oder kannte er, ist ja gestorben, aber das lebt weiter und du denkst, wie enorm das alles ist. Was ist, wenn er gehört hätte, was andere gesagt haben? Und weißt du, wie viel mehr ist das bei uns? Jesus sagt, ich erwähle dich. Es ist doch egal, was andere über uns denken. Und sagen, das wird nicht, das wird nicht. Wenn ich auf die Leute gehört habe, die haben zu mir gesagt, du wirst niemals richtig Gitarre lernen können, du bist nicht im Rhythmus und du bist einfach nicht im Takt. Und ich war so deprimiert und war gewillt zu sagen, dann spiele ich halt keine Gitarre mehr. Und Gott hat gesagt, ich habe dich berufen. Und so bin ich dran geblieben, zum Schrecken mancher. Ich selber habe gesagt, ich werde niemals predigen können, weil ich habe mich geschämt, vor Menschen zu sprechen. Ich bin direkt rot angelaufen. Ich weiß auch in der Familie manchmal, wenn jemand gefragt hat, und Stefan, wie geht's dir? Also in der weitläufigen Familie waren die Leute, 50 Leute am Tisch und so. Ich habe gedacht, frag mich doch nicht. Ja, boah. Wenn ich auf mich selber gehört habe, dann würde ich das niemals machen, was ich hier mache. Und weißt du aber, weil Gott gesagt hat, ich habe dich erwählt, dann stimmt das, was er dann zu mir sagt. Wenn er dann zu mir sagt, ich habe dich berufen, dies und das zu machen. Okay. Es ist lustig, aber okay. Weil es ist ja seine Erwählung und sein Plan und nicht meiner. Und glaub mir, über manche Pläne habe ich gelacht. Und habe gesagt, wenn du meinst. Aber weißt du, immerhin habe ich gesagt, wenn du meinst. Wir können das machen. Es wird peinlich für dich, lustig. Ich weiß nicht, wie du denkst, aber okay. Aber verstehst du, weil es seine Erwählung war, weiß ich doch, wenn er sagt, tu das, dann tue ich das, weil es ja nicht meine Erwählung war. Siehst du, wie viel an der Erwählung dranhängt? Wenn wir das anfangen zu leben, dann alleine, dann kommt das mit der Kommunikation auch, total. Wie rede ich denn mit anderen? So wie er mit mir redet. Und wenn du mit anderen so und so redest, dann mache ich mir echt Gedanken über deine Beziehung mit Gott, wenn er so mit dir redet. Solltest du vielleicht nochmal testen, ist das wirklich der Gott der Bibel? Aber verstehst du, Jesus sagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Du, es geht um eine Beziehung mit ihm. Jesus sagte, ich sag nichts von mir aus, nur was ich von ihm höre, das rede ich so. Verstehst du, das ist eine Beziehung aufgrund von Erwählung. So ist es wichtig, dieses Thema anzuschauen, zu sagen, wow, ich bin erwählt. Huh, das ist wunderbar. Also wie gesagt, wir könnten dann noch so viel ins Detail gehen, aber das hebe ich mir dann für ein Seminar aus, das wir machen werden, ja? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdammer? Guck mal, ist das nicht wunderbar? Er erwählt aus und sagt, du bist gerechtfertigt. Wer verdammt dich? Ja, aber ich habe nein. Ja, aber nein. Aber nein, keine Aber. Nein, nix. Ja, aber du verstehst meine Situation nicht. Bist du auserwählt oder nicht? Ja, aber nein, kein Aber. Wir sind Spezialisten im Aber. Wir sollten von Aber zu Aber kommen. Ja, gestern haben wir, ja, das darf ich jetzt nicht erzählen mit. Also ich war mal dabei, als jemand eine Schwimmprüfung gemacht hat. Und dann hat diejenige gesagt, die sollte runtertauchen und einen Ring holen. Und dann hat sie zum Bademeister gesagt, ja, aber das geht so nicht wegen meinen Augen. Und dann hat der Bademeister gesagt, muss gehen, sonst kriegst du uns nicht die Auszeichnung. Das ist eine Ausrede. Ja, aber nein, kein Aber. Mist. Weil manchmal denken Leute, ja, aber weißt du, bei mir ist das was. Nein. Hol den Ring, kriegst deinen Ausweis. Wenn nicht, dann nicht. Und weißt du, das ist so gut bei Gott zu wissen, ich bin erwählt. Punkt. Und dann sagt Jesus, du bist gerechtfertigt. Und dann ist die nächste Frage, wer verdammt dich? Wer ist das eigentlich? Und dann musst du clever sein. Weil, weißt du, es gibt nur einen Verkläger der Brüder. Ja, das bin ich. Nein, es gibt nur einen. Das ist Satan. Und wenn er dich überredet, die Schuld für ihn auf dich zu nehmen, dann ist das falsch. Sag nicht, du warst das. Sondern das ist der Feind, der verklagen möchte. Wir können uns nur eins machen mit dem Feind und anfangen zu verklagen, unsere Geschwister. Aber er ist es. Jesus verdammt uns nicht, also sollten wir auch nicht verdammen. Wir sollten aufpassen, wie wir über Geschwister sprechen. Weil, wenn wir über jemanden schlecht reden und ihn verdammen, können wir wissen, dass Jesus ihn aber nicht verdammt. Ja, aber weißt du, der hat mir das und das angetan. Ja, das ist immer so. Weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das ist doch immer so das Ding, oder? Und ich weiß nicht, wie es dann bei dir ist, aber wenn man dann so zum Herrn kommt und am Anfang, oh Gott, weißt du, was die Person gemacht hat? Und dann sagt der Herr dir so Sätze wie, vergib. Ja, aber vergib. Und du denkst, oh, ich weiß nicht, wie es dir fällt, aber ist das immer leicht? Nein, es ist nicht immer leicht. Aber wenn ich dann gucke, Moment mal, ich bin ja erwählt. Das heißt, Gott wusste ja alles, was kommt. Das bedeutet, Halleluja, 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch aber ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Weil er mich berufen hat, weil er mich erwählt hat, schafft er immer den Ausgang für jede Situation in meinem Leben. Warum? Weil ich erwählt bin. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich erwählt bin, egal was in meinem Leben ist, ich weiß, der Ausgang ist da. Ja, aber weißt du meine, du bist erwählt, du bist erwählt, du bist erwählt, du bist erwählt. Das ist die Grundlage. Du bist erwählt. Das ist wunderbar. Wenn du ihn erwählt hättest und nicht er dich, dann hätten wir jetzt ein Problem, alle. Dann hätten wir alle ein Problem. Aber Gott sei Dank, dass es nicht so ist. Halleluja. Es ist wunderbar zu wissen, ich bin erwählt. Wow. Halleluja. Und ist es nicht wunderbar, wenn jemand zum Glauben kommt? Oh, das sind Leute, die sind vielleicht 30, 40, 50 Jahre Christ, aber das spielt keine Rolle, wenn dieser jemand zum Glauben kommt. Er ist genauso angenommen wie alle anderen auch. Er ist genauso erwählt wie alle anderen auch. Ja, aber die haben 40 Jahre im Glauben gekämpft. Ihr seid nicht mehr angenommen wie der. Wir sind gleich angenommen. Alle gleich geliebt. Halleluja, gleich auserwählt. Wow. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? In der Auserwählung ist die Liebe drin. Das heißt, niemand kann dich von seiner Liebe scheiden. Du denkst, Moment mal, was ist, wenn ich ihn enttäusche? Du bist erwählt. Was ist, wenn ich ihm untreu bin? Du bist erwählt. Warum kann dich keiner von seiner Liebe trennen? Weil du auserwählt bist. So finden wir Grundlagen. Und das ist so gut. Das ist so gut zu wissen, ich bin erwählt. Was für eine Erwählung. Egal, was ich mache, Jesus hat sich entschieden, mich zu lieben, weil er mich auserwählt hat. Du denkst vielleicht, ja, aber wenn, also ich mache ja nichts, wo er jetzt vielleicht denkt, sich, nee, da liebt er mich nicht. Ich bin immer super drauf. Allein dafür brauchst du jetzt schon Gnade und Liebe. Also stell dir mal vor, wir würden so Beziehungen bauen. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Ich habe dich auserwählt. Die meisten Menschen bauen Beziehungen, du hast mich auserwählt. Aber wir brauchen beide Parteien, die sagen, ich habe dich auserwählt, und die andere Partei sagt, ich habe dich auserwählt. Und wenn diese zwei zusammenkommen, dann ist es ein Club der Auserwählten, die sich selber auserwählen. Und das hat Bestand. Denken wir über Ehe nach. Ich habe dich auserwählt. Und die andere Partei sagt, ich habe dich auserwählt. Wenn das unsere Grundlage ist, was ist dann? Aber was ist, wenn die Person mich nicht mehr liebt irgendwann? Die Grundlage ist Auserwählung. Was ist, wenn die Person mich verärgert? Die Grundlage ist Auserwählung. Die meisten Beziehungen sind gebaut auf Zuneigung. Aber was passiert, wenn die eine Person dir nicht mehr zugeneigt ist? Weil du irgendwas machst, was ihr die Zuneigung von dir nicht zeigt? Das ist keine Grundlage. Aber die Grundlage der Erwählung sagt, ich für meinen Teil werde dich lieben, egal was du tust. Bis dass der Tod uns scheidet. Warum? Weil ich dich erwählt habe. Und es gibt in Beziehungen Punkte, wo die Menschen vielleicht nicht mehr sagen können, du, ich liebe dich oder ich liebe dich nicht oder wie auch immer. Aber die Grundlage ist, ich habe dich auserwählt und du hast mich auserlebt. Und wenn wir in Gott wirklich fit sind und kraftvoll leben, dann werden wir sagen, es ist völlig egal, was du machst, ich habe dich auserwählt. Und die Erwählung steht fest. Nichts wird daran rütteln können. Warum? Weil Gott so mit mir Beziehung lebt. Er sagt, egal was du tust, ich werde dich lieben. An einer Stelle im Neuen Testament lesen wir, dass Gott sagt, wenn du untreu bist, bin ich treu. Wie kann er das tun? Weil er dich erwählt hat. Das ist eine kraftvolle Sache. Eine wirklich kraftvolle Sache. So, und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, ja, wie bauen wir auch Beziehungen auf miteinander. Und die meisten wählen Beziehungen, wie ich schon gesagt habe, ja, du hast mich halt erwählt. Das bedeutet, ja, wenn du das halt eben sagst, ja, dann machen wir das so. Okay, gut, wir führen Beziehungen. Wow. Das geht nicht gut. Du kannst in einer Beziehung niemals so sein, wie du bist. Aber wenn wir uns gegenseitig erwählen, dann sagen wir damit, egal was du tust, ich habe dich erwählt. Das heißt, auch wenn du mal Bock missbaust, ich habe dich erwählt. Und so ist Gott mit uns. Ich habe dich erwählt. Das setzt natürlich voraus, dass beide Parteien gelernt haben, diese Grundlage der Erwählung zu leben. Das ist natürlich Voraussetzung. Ansonsten gibt es immer irgendwie eine Schieflage. Weil dann gibt es immer Konsumenten in Beziehungen. Das bedeutet, sie sagen, ich habe dich erwählt, weil du kannst dies gut und das gut, wir passen gut zusammen. Also mach das und dies für mich und dies für mich und dies für mich und das für mich, weil ich dich erwählt habe und du hast keine Chance, was dagegen zu tun. Ich rede nicht von so einer kranken Erwählung. Aus dieser Beziehung musst du verstehen, hey, Moment mal, hier ist eine Schieflage da und das hat nichts mit Auserwählen zu tun, weißt du? So, und das ist auch so stark bei Gott, weißt du? Wir lesen auf der einen Seite, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Aber jetzt passiert was? Was passiert? Jetzt passiert etwas, dass der Heilige Geist kommt und uns aufmerksam macht und uns stark macht, dass wir Verantwortung für unser Leben nehmen und anfangen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Lass mich da mal zwei Stellen vorlesen. 5. Mose 30, 19. Ich rufe den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle. Und dann gibt Gott noch eine gute Hilfe, das Leben. Ich weiß nicht, aber wir brauchen das. Damit du lebst, du und deine Nachkommen. Er sagt, was, die Erwählung mit dir steht fest, aber jetzt musst du wählen. Was willst du? Gibst du dein Leben Jesus? Triff die Entscheidung, triff die Wahl. Ja, aber Moment mal, viele kommen da durcheinander und sagen, ja, wieso hat Jesus mich erwählt? ich habe doch entschieden, ihm mein Leben zu geben. Du wärst gar nicht auf die Idee gekommen, hätte er dich nicht erwählt. Glaubst du, du bist alleine auf die Idee gekommen? Oh, ich gebe mein Leben Jesus. Mann, bin ich clever. Ist eigentlich das Beste, was ich machen kann. Hölle doof, Himmel gut. Jesus! Du hast Überführung erlebt aufgrund der Erwählung. Und dann hast du die Entscheidung getroffen. Auf Grundlage wessen? Auf Grundlage deiner Erwählung. Hast du gesagt, und ich erwähle dich. Und im Laufe deines Lebens mit Gott merkst du, dass seine Erwählung echt kraftvoll ist. Aber dass du an deiner Erwählung mehr und mehr Verantwortung nehmen musst und sagen musst, Herr, mach mich dir ähnlich. Mach mich stark in dir. Entscheidungen zu treffen, erwählt, das ist doch auch mit unseren Kindern. Weißt du, wir haben uns doch entschieden, okay, diese Kinder werden wir aufziehen und nicht irgendwie, ich wusste nicht, dass sie so lange bleiben. Sondern wir haben die erwählt. So, und weißt du, sind die immer liebenswert? Siehst du sie immer an und sagst, das hast du toll gemacht. Es gibt Situationen, wo du es eine andere Grundlage geben musst. Und das ist die Grundlage der Erwählung, weil die Bestand hat. Und weißt du, eine Sache, die unsere Kinder sehr imponiert hat irgendwann, war, als sie Mist gebaut haben, dass sie sich geliebt von uns gefühlt haben, aufgrund der Erwählung. Und wenn du darin lebst, dann wird etwas anderes rüberkommen, was du lebst. Aufgrund der Erwählung. Du kannst machen, was du willst. Und weißt du, dann manchmal so am Abend, als sie dann kleiner waren, was weiß ich, dann kam irgendeins der Kinder auf die Idee, Tapeten anzumalen. Ich weiß auch nicht, wo die das gesehen haben. Fanden das interessant. Malt? Wow. Ja, und klar kann man da denken, ins Zimmer reingehen und sagen, oh, danke Jesus, künstlerische Freiheit. Willst du im Wohnzimmer weitermachen? So, ne? Ne? Sondern nein, hast du gedacht, so 2 Wochen, nachdem du das Zimmer renoviert hattest. So, und aber weißt du dann, so am Abend haben wir dann so gesagt, weißt du, ich liebe dich. Und dann weiß ich doch, dieses kleine Kind guckt dich dann an und sagt, aber warum? Ich habe doch das und das gemacht. Aber das ändert nichts an der Liebe, die ich zu dir habe. Das verändert Leben. Das verändert Leben. Und das fängt klein an. Und das verändert Leben. Oftmals heute ist es so, wenn ich meinen Kindern sage ich oft, ich liebe dich mehrmals am Tag. Und dann sage ich zum Beispiel auch, weißt du, du bist der beste Sohn der Welt. Das kann ich nur zu meinem Sohn sagen, weil ich habe 2 Töchter. Aber zu meinem Sohn kann ich sagen, du bist der beste Sohn, den ich jemals hatte und so. Und das, ne? Dann sage ich das immer zu ihm. Und am Anfang hat er so gesagt, ja, ich bin auch dein Einzigster und dies und das. Aber mittlerweile fängt er an zu sagen, und Papa, du bist der beste Papa, den man jemals haben könnte. Und du merkst, weißt du, wenn ich ihn angucke, ich weiß, er meint das ernst. Und wenn ich das sage, weiß er, ich meine das ernst. Weißt du? Und egal, was wir machen, egal, was wir tun, das ist die Grundlage dieser Erwählung. Du bist mein geliebter Sohn. Ich sagte, das ist cool. Wenn du Söhne hast, sag das, du bist mein geliebter Sohn. Ich finde das cool. Diese Bibelstelle inspiriert mich total. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist auserwählt. Hallo, das ist gewaltig, das ist genial. So, und bei den Töchtern, dann sage ich natürlich was anderes. Ne? Da muss ich dann gucken, kann ich sagen, du bist meine geliebte, einzige oder so Tochter. Ne? So, hey, du bist echt so, ich weiß gar nicht, was ich sage. Aber immer bei denen wechsle ich, da mache ich immer spontan was. Aber weißt du, die Grundlage ist, du bist auserwählt. Du bist auserwählt. Ja, und du kannst das so lernen zu leben. Und das ist cool, dass man ein Ehepaar überhaupt ist, ne? Weil da kann man sich gegenseitig so viel stützen. Ne? 2. Vers. Wer nun ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Das ist eine coole Sache. Gottesfurcht. Wer fürchtet den Herrn? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Das heißt, Gott geht mit uns so um. Ich habe dich auserwählt, aber jetzt... Durch mein Wort zeige ich dir, was du wählen sollst. Warum? Weil du genauso mächtig bist. Du darfst freie Entscheidungen treffen. Und ich habe mich entschieden, dich auszuwählen. Und jetzt darfst du auserwählen, welchen Weg willst du gehen. Und er sagt, wähle den Weg des Lebens. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, jeder von uns hat die freie Entscheidung. Wählst du jeden Weg immer richtig? Aber weißt du was? Die Grundlage ist deine Auserwählung. Das heißt, wenn du mal den Weg nicht richtig wählst, steht er nicht am Ende des Weges da, hat einen Buzzer oder weiß ich nicht. Bist du doof? Wie konntest du diesen Weg wählen? Ich habe dir doch vorher gesagt. Das ist nicht unser Gott. Sondern aufgrund der Auserwählung steht er da und sagt, der Weg war nicht so doll, oder? Willst du nochmal wählen? Ich weiß nicht, wie dein Leben mit Jesus ist, aber das ist, was ich erlebt habe. Ich bin krumme Wege gegangen in meinem Leben, die nicht gut waren und wo ich ans Ende kam. Aber da stand Jesus. Und er hat niemals gesagt, das war's. Sondern er hat gesagt, ich habe dich erwählt. Was wählst du jetzt? Darf ich wählen? Darf ich nochmal wählen? Ja. Oh, das ist unser Gott. Das ist so fantastisch. So, du hast angefangen, Dinge, die Gott liebt, auszuwählen, aufgrund der Erwählung. Und dann fängst du an, Dinge auszuwählen im Laufe deines Glaubenslebens. Du wählst, welchen Weg will ich gehen? In Bezug auf Heilung, in Bezug auf dies, in Bezug auf das. Es gibt so viele Wege, die wir beschreiten können in unserem Christenleben. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Finanzen um? Wie gehe ich damit? Die Bibel ist ja voll, weißt du? Und da gibt es so viele Wege, die wir uns entscheiden müssen. Und sagen wir so, wow, da ist so viel. Ach, das kann ich auch entscheiden, das kann ich auch entscheiden. Aber Gott sagt, Gott gibt dir immer die Wahl und sagt, entscheide du. Was willst du? Und dann, wenn du sagst, oh Gott, was ist eigentlich so auf deinem Herzen? Und dann hörst du, was auf seinem Herzen ist. Das ist Beziehung. Halleluja. Und was wäre, wenn wir anfangen würden, so Beziehungen untereinander zu leben? Manchmal gibt es Problemfälle. Ich weiß, das überrascht dich jetzt völlig, aber jetzt ist es raus, das gibt es manchmal in einem Gemeindeleben. Sei nicht zu sehr erschüttert jetzt, aber so. Und dann gibt es manche Fälle, wo Leute kommen und sagen so, ich habe das und das Problem und dies und das. Und dann sage ich dann, je nachdem, wie die Situation ist und was weiß ich, sage ich dann, okay, pass auf, wir könnten das und das machen und so würden wir dir helfen. Es ist jetzt wichtig, dass du entscheidest, was du willst. Und oftmals ist, ja klar will ich das. Ich sage, nein, du hast es nicht verstanden, du sollst entscheiden, was du willst. Weil im Grunde genommen, das ist genauso, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch liebt Jesus? Weißt du, wer für ihn würde bis ans Ende der Welt gehen? Weißt du, natürlich wollen wir das alle. Alle sind wir dabei, wie Petrus. Wenn alle gehen, ich nicht. Natürlich wollen wir das. Ja, weißt du, aber diese Entscheidung wirklich zu treffen. Und da habe ich oftmals, es war eine bestimmte Person, das ist so interessant, hat es 4 Jahre gedauert. Problem geredet, okay, pass auf, hey, ich habe eine gute Wahlmöglichkeit, du könntest das und das machen. Willst du das machen, diese Hausaufgabe, und wir fangen an, das zu tun? Ja, ich sage, gut, super. Dann mach die, und wenn du damit fertig bist oder anfängst, das zu tun, dann treffen wir uns das nächste Mal. Okay, gut, ja, machen wir. Super, läuft. Okay, 1 Jahr später. Ha, ganz großes Problem, ganz Problem, wir müssen reden. Du, kannst du dich noch an die Hausaufgabe erinnern, die ich dir gegeben habe? Ja. Was war das nochmal? Ja, pass auf, so und so, und dann können wir miteinander arbeiten und du wirst frei werden oder rauskommen. Würdest du dich entscheiden, das zu tun, das zu machen, das machen zu wollen? Auf jeden Fall machen wir, ja. Ich sage, super, du meldest dich. Ich melde mich, okay, gut. 1 Jahr später. 4 Jahre. Nach dem 4. Jahr kam er, ich mache alles, was du sagst. Was soll ich tun? Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Ich sage, wow, diese Entscheidung hört sich ernsthaft an. Wollen wir anfangen, daran zu arbeiten? Ja, das sind das Jahr. Okay, gut, 1 Woche später. Ich habe sie gemacht, was machen wir jetzt? Super. Was habe ich gemacht? Ich habe dieser Person die freie Wahl gelassen. Sie darf sich entscheiden. Und nicht eine Beziehung. Ich habe mich entschieden, dir zu helfen. Und du wirst tun, was ich dir sage. Und wenn du das bis morgen nicht getan hast, stehe ich vor deiner Tür, weil ich dich erwählt habe. So lebt Gott nicht mit uns. Du darfst die freie Wahl haben. Denk mal an Garten Eden. Das war Freiheit. Warum? Weil da ein Baum stand, wo sie die Entscheidung hatten, davon zu essen und nicht. Wir können darüber streiten, ob das clever war oder nicht. Aber das war die Freiheit, zu sagen, ich treffe die falsche Wahl. Und das hat den Lauf der Geschichte bestimmt. Ich meine, hätte man nicht mit etwas Kleinerem anfangen können. Ich meine, wie wir mit unseren Kindern, wir sagen ja nicht, hier ist der Autoschlüssel. Ich würde dir raten, nie mit dem zu fahren. Aber ich erkläre es dir gut, wie es geht, ja? Aber mach das niemals. Wir würden doch mit einem Dreirad anfangen oder so. Und dann Helmpflicht heutzutage und so. Aber verstehst du, aber das ist diese Freiheit, die Menschen hatten von Gott. Du darfst entscheiden. Weißt du, was der Himmel und die Hölle gemeinsam haben? Überall sind Freiwillige. Niemand muss in die Hölle. Jesus ist für alle gestorben. Aber wir haben die freie Wahl. So, und das bedeutet, wenn wir so Beziehungen bauen, dann ist es nicht so, ich hab dir doch damals gesagt, vor 4 Jahren mach die Hausaufgabe. Trottel. 4 Jahre vergeudet. Verstehst du? So rede ich doch dann nicht. Weil ich weiß, das ist deine Entscheidung. Natürlich hätten wir das vor 4 Jahren machen können. Aber du hast die freie Wahl, dich zu entscheiden, was du möchtest in deinem Leben. Und es freut mich zu sehen, dass du dein Leben verändern wirst. Das ist super. Weißt du, Jesus ist 19 Jahre meines Lebens mir hinterhergelaufen. Das sind 19 Jahre gewesen. Blöd, ich hatte die eigene Wahl. Aber es kam dieser Tag der Erwählung, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Ja, das hat 19 Jahre gedauert. Also muss ich die Geduld mit Menschen aufbringen, die Gott mit mir aufgebracht hat. Aber ich sage dir, wenn du nach 20 Jahren zu mir kommst, nein. Ich habe nur Barmherzigkeit für 19 Jahre, nein, Spaß. Aber weißt du, da siehst du diese Beziehung, die Gott mit uns gelebt hat, die Gott mit uns lebt. Und aber das ist, weil er dir zutraut zu sagen, du darfst wählen. Und dann guck dir mal die Bibel an, wie das Volk die Wahl getroffen hat, wie Menschen die Wahl getroffen hat. Wie oft schlägst du deine Hände über den Kopf zusammen und sagst, das gibt's doch gar nicht. Wie oft? Sehr oft. Wenn du mal einfach lesen würdest, okay, wo hat Gott ihnen die freie Wahl gegeben? Du würdest doch nach jeder Seite sagen, oder? Mein ehrlich, und dann guckst du das an und sagst, das war eine dumme Entscheidung. Das war wirklich dumm. Ich weiß nicht, als ich zum ersten Mal diese Geschichte gehört habe, Adam und Eva, das erste Mal, als du die gehört hast, ging es dir auch so, dass du, tu das nicht, das ist dumm. Nein, sie hat's getan. Die Hoffnung liegt auf ihm. Dann kommt er, isst davon. Nein, 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 er hat's getan. Verstehst du? So sind wir. Wir sehen, dass jemand irgendwie, nein, weißt du? Und dann siehst du aber Gott und sagt, du darfst die freie Entscheidung treffen. So erziehen manche Eltern ihre Kinder. Ne? Hey, du darfst entscheiden, was du willst. Du darfst entscheiden, was du willst. Nee, wirklich, wirklich. Du kannst das oder das. Entscheide. Nee, das nicht. Aber du hast Freiheit. Und so erziehen sie dann ihre Kinder. Und die Kinder, und die denken dann die Eltern, wir haben die Kinder unter Kontrolle. Ja, das denkst auch nur du. Ich kannte mal ein Kind, das ist auferzogen worden, du darfst keinen Fernseher gucken. So. Und du darfst das nicht. Du darfst frei wählen, aber du darfst das nicht. Und dieses Kind hat Folgendes irgendwann gemacht. Das war dann so 16 Jahre alt oder so und wollte unbedingt Fernseher gucken. Und dann ist er bei den Nachbarn eingebrochen. Und es war ein Freund von mir, der dort gewohnt hat, im Haus. Und der wusste, dass die sind auf Urlaub das Wochenende. Und er hat das ganze Wochenende da Fernseher geguckt. Und dann kamen die wieder nach Hause. Und mein Freund, ich glaube, der kam als Erster rein. Und er saß denn da. Er hat ihn da sitzen. Was machst du da, du Trottel? Und er saß da und hat Chips, ich weiß nicht, und Fernsehen guckt. Und er hat dann die Glastür da aufgeschnürt. Ich weiß nicht, was er alles gemacht hat, um da reinzukommen. Und er hat gesagt, bevor meine Eltern kommen, hau ab. Und dann ist er weggelaufen. Aber weißt du, das ist so interessant. Und dann hat er nur gesagt, hey, wurde eingebrochen. Was hat der Dieb gemacht? Anscheinend Fernseher geguckt. Heute hat man mehr Möglichkeiten, um das zu tun. Aber weißt du, es ist interessant, dass Leute manchmal oder Eltern manchmal denken, oh nein, mein Kind tut das nicht. Ich habe ihm gesagt, er darf das nicht wählen und hat auch die freie Entscheidung, das zu wählen, was ich wollte. Preis dem Herrn. Aber weißt du, Gott ist wirklich der Hammer. Er sagt, wähle du und du weißt selber, wie viel Mistentscheidungen du gewählt hast in deinem Leben, oder? Sei doch mal ehrlich. Und bei jeder falschen Entscheidung kam da der Engel, hat dir auf die Finger gehauen? Hast du es gemerkt? Kam er da noch? Nein! Oh, was hat sich das gemacht? Entschuldigung. Also, ich hätte mir das gewünscht, ja. Aber bei mir war es nicht so. Wenn du diesen Engel hast, schick ihn rüber. Aber weißt du, das ist das Kraftvolle, dass Gott sagt, du sollst so sein wie ich. Triff die richtige Entscheidung. So, und wenn wir lernen zu lernen und eine gesunde Beziehung mit ihm zu entwickeln, dann werden wir immer mehr so Beziehungen selber leben. Weißt du, mit unseren Kindern machen wir das zum Beispiel auch, dass sie die freie Entscheidung haben. So, das fängt in Kleinigkeiten an. So, da siehst du bei den Brotbüchsen und Dings am Anfang. So, da fangen sie so Schule an und was bleibt immer liegen? Brotbüchse und Trinken. Was machen die Eltern dann? Oh, nein, ich muss hinterher rennen meinem Kind. Also, hey, du hast da deine Brotdose vergessen. Okay, und manchmal zum Bus gelaufen. Manchmal, nein, mein Kind hat das nicht in der Schule. Oh nein, zur Schule gefahren. So, und wenn du dann halt aber lernst und Beziehungen zu bauen und so weiter und dies und das, dann machst du irgendwann Folgendes, dass du sagst, pass auf, du hast die Entscheidung, ob du in der Schule was essen willst oder nicht. Ist doch nicht meine Entscheidung, das ist ja deine Entscheidung. Ich würde dir raten, immer daran zu denken, das mitzunehmen. Ist clever. Ja, Papa. Und wenn du das schon eingebürgert hast, dann sagen die Kinder sich selber, du wirst mir die eh hinterherbringen. Weil du ja mitleidest, nicht wahr? Aber ist Gott so? Sagt er dir, hey, du darfst das machen und dann, nein! 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 Okay. So, sondern manchmal greifst du das Falsche. Du hast da so ein paar Gedanken, die dann kommen und du solltest das nicht tun. Aber kennst du wie Kinder, greif nicht an die Herdplatte. Okay. Ah! So. Aber dann ist es interessant, wie Kinder lernen, genau wie wir. Du hast die freie Entscheidung, die Brotbüchse mitzunehmen oder nicht. Die steht hier, die ist geschmiert, wow, das ist schon mal gut. In ein paar Jahren musst du es selber machen, aber jetzt erstmal, okay. Okay, und was siehst du morgens stehen? Brotdose und Trinken. Und jetzt siehst du dein Kind am Fenster vorbeilaufen. Und du sagst, ah, ah. Und dann bist du als Ehepaar da. Ich mach's. Nein! Du hast recht. Ich mach's, nein, du auch nicht. Deswegen sind es drei, Vater, Sohn, Heiliger, nein. Er muss die Entscheidung treffen. So, und dann passiert etwas Revolutionäres. Das Kind geht in die Schule und wer hat Hunger für das Kind? Du. Esse ich hier Pausenbrot, nein. Für sie. So, und dann ist es interessant, dann kommt das Kind von nach der Schule und du fragst, und? Ne? Und dann bleibst du vor allen Dingen cool und sagst nicht, hab ich dir nicht gesagt, sondern hey, wie war es in der Schule? Oh, es war gut. Ja, und ist alles gut gelaufen? Ja. Mhm. Und so, Pause auch gut? Oh, Papa, in der Pause, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja, was denn? Ich habe das Pausenbrot vergessen. Nee, doch, ey, das gibt, oh ja. Ja, und dann, was hast du gemacht? Ja, weißt du, was interessant ist am nächsten Tag? Das Pausenbrot und das Trinken war im Ranzen. Von dem Tag an. Was hat dieses Kind gelernt? Es ist meine Verantwortung, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn ich mein Essen vergesse, sind nicht meine Eltern schuld. Menschen fangen an, warum erzähle ich das? Ganz einfach. Menschen leben so ihr Christsein-Leben. Das und das ist passiert und Gott ist schuld. Er hätte mir das doch sagen können. Kommt dir das bekannt vor? Hätte Gott das und das gemacht oder hätte er doch, er hat doch gesehen, dass das kommt und würde er und hätte er und dies und das. Daran erkennst du Menschen, die nicht gelernt haben, ihre Verantwortung im Glauben zu übernehmen. Und dann fangen sie an, so zu leben. Und immer ist irgendwie Gott schuld. Man sagt das ja nicht. Aber irgendwie denke ich das schon. Und verstehst du, das hat mit Beziehung zu tun. Zu verstehen, ich bin auserwählt, aber jetzt ist es an mir, machtvolle und mächtige Entscheidungen zu treffen. Und zu sagen, ich entscheide mich dafür. Jesus hat sich für mich entschieden, ich entscheide mich für ihn. Deswegen können Leute so radikal für Jesus leben. Weil die Auserwählung, die sie erfahren haben, sie haben die bestätigt und gesagt haben, ich erwähle dich. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Niemals zurück, niemals zurück. Ich bin entschieden, ich habe entschieden. Warum? Aufgrund meiner Auserwählung. Und das ist sehr kraftvoll. Und weißt du, das ist das, wie Gott das auch macht und wie wir das dann mit unseren Kindern machen. Wir sagen, hey, pass auf, ich rate dir, das so und so zu machen. Und wenn das Kind dann die falsche Entscheidung trifft, stehen wir nicht da und sagen, wir haben doch gesagt. Sondern wir sagen, hey, bist du bereit, jetzt das andere, was denkst du, was wollen wir machen? Ja, ich denke, wir machen das so, wie du das gesagt hast. Okay, keine Schadenfreude, nicht irgendwas, sondern wir sagen, hey, okay, helfen wir dir. Brauchst du Hilfe oder was denkst du? So, und dann wachsen die Kinder so auf und zu verstehen, das war meine Entscheidung, die ich getroffen habe, ich will das tun. Und weißt du, weil das ist wichtig, wenn du Leute zum Glauben überredest, kann der Teufel sie wieder rausdiskutieren. War gut. Die machen das einfach mit. Menschen sind bereit, viele Dinge mitzumachen. Ich habe Menschen kennengelernt, ich habe gefragt, hey, warum gehst du in die Gemeinde? Und ne, da habe ich erfahren, ah, der geht jetzt in die Gemeinde. Und da habe ich dann jemanden gefragt und dann, ja, weißt du, da gibt es zu essen. Wow, Ich meine, es rettet nicht, aber es macht satt. Aber ne? Oder manchen Gemeinden gibt es wenig Heiliger Geist, aber viel Kaffee und Kuchen. Und dann, ja, das ist gut oder dies ist gut. Einer sagte mir, ja, weißt du, ich habe mich für die Gemeinde entschieden, weil ich weiß, die gehen gut mit Leuten um. Und dann weiß ich auch, ah, gut, wenn was ist, ah, die gehen da gut um. Ich habe die erwählt deswegen. Jetzt passiert was. Wenn die mal nicht gut mit mir umgehen, das ist die Schlussfolgerung, die kommen wird. Wenn die mal nicht gut mit mir umgehen, dann kündige ich hier. Die Erwählung ist sehr wichtig. Okay, wir können so viel darüber reden, aber wir sehen, wie wichtig das ist, eine gesunde Erwählung zu haben. Und weißt du, da ist halt auch eben, warum erwähle ich dich? Weil ich etwas davon habe? Warum ist meine Erwählung da? Und das ist auch wichtig, weißt du? Wenn Paare sich wählen und ich erwähle dich nur, weil, ja, wir passen gut zusammen, weil du hast viel Geld und ich nicht. Ich habe dich erwählt. Hey, komm, wir reden von Erwählung. Ich habe dich erwählt. Die Motivation von dir, eine Erwählung, ist auch sehr entscheidend und wichtig. Weil wenn die Person dann kein Geld mehr hat, weil du es alles aufgebraucht hast, dann, verstehst du? So, und da sind wir bei dieser, das war einfach nur eine Zuneigung oder was weiß ich, aber das war nicht diese Erwählung, dass ich gesagt habe, ich erwähle dich aus meiner Verantwortung heraus und egal, was du tun wirst, meine Erwählung steht. Egal, was passiert, meine Erwählung steht. Wenn du was Falsches machst, meine Erwählung steht. Diese Erwählung führt Gott mit uns. Von vornherein. Er sagt, ich erwähle dich. Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Ich habe dich erwählt. Was ist, wenn ich den falschen Weg mal einschlage? Ich habe dich erwählt. Ich habe dich erwählt, ich habe dich erwählt, ich habe dich erwählt. Seine Motivation ist nicht, ich habe dich erwählt, weil weißt du, im Himmel wäre es sehr langweilig, wenn kein anderer sonst da wäre. Und deswegen habe ich dich erwählt. Dann würdest du nämlich so leben, ich kann machen, was ich will, und er würde mich sowieso im Himmel lassen, weil ihm sonst langweilig wäre. Also mache ich, was ich will. Verstehst du, der Grund dieser Erwählung ist sehr wichtig. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, das werde ich heute nicht besprechen, aber dann, du bist mein Geliebter. Und es gibt eine Reihe von Dingen, die dann aufgebaut werden können auf dieser Beziehung. Das ist Liebe, Verantwortung, Vergebung und so weiter. Aber diese Grundlage der Erwählung ist, ich habe dich erwählt. Und egal, was du machst, ich stehe zu dir. Ich bin für dich. Das ist wie mit Kindern. Weißt du, du stehst zu deinem Kind. Ja, und da hat es vielleicht versagt oder das, aber du stehst zu deinem Kind und sagst, das ist mein Kind. Steh zu dir. Ob es liebevoll oder lieblos handelt, du stehst zu deinem Kind. Wow. Das erzähle ich nicht euren Kindern. Keiner von denen hat Amen gesagt. Habt ihr das gehört? Steht ihr zu euren Kindern? Gut. Da haben die nochmal Glück gehabt. Das ist wichtig. Okay, wie gesagt, das waren einfach so ein paar Impulse, die einfach wichtig sind. Stehst du zu deinem Kind? Amen. Halleluja. Weißt du, nur mal eine kurze Szene. Petrus sagt, Jesus, ich werde dich nicht verleugnen. Ich werde zu dir stehen. Wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Okay, wow, das ist eine Ansage. Siehst du, die Liebe, die da ist, die Hingabe. So, und dann ist es interessant. Jesus sagt, hey, ich weiß, weißt du, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Er weiß das. Und jetzt ist es der Hammer. Was ändert das an seiner Beziehung zu Petrus? Ich möchte dir noch einen Hammer geben, den ich krass finde. Jetzt nimmst du die Bibelstelle, wo Jesus sagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich vom Vater verleugnen. Sagt dir diese Bibelstelle was? Und jetzt gehst du nochmal zurück zu Petrus. Und Jesus sagt ihm, du wirst mich verleugnen. Was hätte Petrus Schlimmeres hören können? Was war die automatische Reaktion von Petrus? Das werde ich niemals tun. Warum? Hallo? Weißt du, wenn du jetzt hier sitzt und hörst, dann würdest du sagen, ich will Gott nicht verleugnen, oder? Oder würdest du sagen, ja, kann schon sein, dass das mal passiert. Sondern alles in dir, nein, das möchte ich nicht, nein. Und jetzt kommt der Hammer. Ich meine, was hätte man Schlimmeres machen können? Und jetzt guck mal, was Jesus zu Petrus sagt. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt sagt er, für was hat er gebetet? Hat er gebetet, oh Herr, Vater, bitte, bitte, lass Petrus mich nicht verleugnen. Bitte, 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 bitte. Amen, gut, du wirst mich nicht verleugnen, ich habe für dich gebetet. Hör zu. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Warum sollte der Glaube denn aufhören? Petrus hat gewusst, ich habe Jesus verleugnet. Wie kann ich jetzt noch glauben? Wie kann ich ihm jetzt noch nachfolgen? Und Jesus weiß das im Vorfeld und sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und dann sagt er noch was. Wenn du eins zurückgekehrt bist,
was?
Stärke deine Brüder. Jesus sagt, hey, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube, ich weiß, du wirst mich verleugnen und du wirst eine Weile weggehen. Wie, Petrus war weg? Petrus, als Jesus gestorben ist, weißt du, was er gemacht hat? Er ist zurückgegangen. Warum? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich gehe wieder fischen. Und da sind Jünger mit ihm mitgegangen und die waren wieder fischen. Und was ist dann passiert? Dann kam Jesus. Und er stand da am Rand. Déjà-vu, wir haben wieder nichts gefangen. Und Jesus gab ihm nochmal diese Begebenheit. Oh, Petrus, als dieses Boot wieder voll war, er wusste sofort, das war Jesus. Sprang aus dem Boot, schwamm ihm entgegen. Und dann sehen wir diese dramatische Szene mit den dreimal, wir wissen das im Griechen, was es bedeutet, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich. Der Hammer, da war nicht Jesus, der gesagt hat, und habe ich noch für dich gebetet und es dir im Voraus gesagt, wie dumm kann jemand sein und trotzdem atmen. Nein, das war nicht da. Sondern da war absolute Liebe und Annahme da. Und das ist der Hammer. Das ist die Beziehung, die Gott zu uns hat. Du musst nicht erst eine falsche Entscheidung treffen, um dich jetzt hier rüber zu freuen. Wer weiß, was du machst. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es wunderbar ist, diese Beziehung zu leben. Weil weißt du was? Du weißt, nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Nichts kann mich aus seiner Hand reißen, weil ich auserwählt bin. Das bedeutet, wenn ich morgen eine falsche Entscheidung treffe, dann weiß ich, dass er für mich gebetet hat, dass ich immer wieder zurückkommen werde. Weil er gesagt hat, wenn du nach rechts oder nach links abbiegen würdest, werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören und du wirst erkennen, dies ist der Weg, den geht. Das ist meine Erwählung. Das bedeutet, das gibt mir Sicherheit in meiner Beziehung mit Gott. Weil er weiß, wie ich bin. Das ist unsere Sicherheit. Verstehst du das? Und das sind so Menschen, die manchmal sagen, wirst du das denn das tun? Oh, ich versuch's. Hallo? Was für eine Sprache ist das? Verstehst du, das hat mit der Beziehung zu tun, die wir leben. Ah, ich versuch's. Kennst du solche Menschen? Ich versuch's. Solche Menschen sagen im Vorfeld, ich versuch's, aber eigentlich werde ich's nicht schaffen. Und ich habe jetzt schon eine Ausrede dafür. Wenn ich's nicht schaffe, habe ich nämlich gesagt, ich versuch's. Oh, es hat nicht geklappt, aber ich habe es versucht. Aber verstehst du, das ist der Unterschied, wenn wir machtvolle Beziehungen leben und verstehen, nicht ich versuche das, sondern ich werde das tun. Warum? Weil ich das erwähle. Aber was ist, wenn ich es nicht schaffe? Dann stehe ich wieder auf und erwähle es. Und tu es, weil ich es erwählt habe. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Warum? Weil er seine Erwählung festgemacht hat und gesagt, ich werde das tun. Weißt du, und das ist genauso, wie Gott mit uns umgeht. Wie oft bist du in deinem Leben gefallen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin unzählige Male gefallen. Mit verschiedenen Dingen. Den Jüngern ging es auch so. In der Bibel geht es den Leuten auch so immer wieder. Und trotzdem war Gott immer wieder da und sagt, ich habe dich auserwählt. Was für eine kraftvolle Beziehung können wir bauen auf dieser Grundlage? Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Warum? Ein paar Verse vorher haben wir es gelesen. Weil wir auserwählt sind. Das sprengt doch jeden Horizont, oder nicht? Jeden Horizont. Und wenn du so Beziehungen baust, weißt du, was du tun wirst? Du wirst jedem vergeben können. Warum? Aufgrund deiner Erwählung und aufgrund, wie du erwählst. Und das ist sehr machtvoll und kraftvoll. Das bedeutet, wenn dein Bruder nicht das macht, was du willst oder was du erwartest, und du dir aber gewiss bist, ich habe eine Erwählung getroffen für diesen Bruder, werde ich ihn trotzdem lieben. Weil Gott mich erwählt hat und ich habe diese Erwählung getroffen. Davon spreche ich. Und das ist machtvoll. Und das geht in unseren Ehen los, das geht mit unseren Kindern los und das geht in der Gemeinde weiter. Und das hört hier nicht auf. Und wie anders wird das Gemeindeleben, wenn wir das anfangen zu leben? Wie anders wirst du mit Menschen sprechen, wenn du anfängst, das zu leben? Wie anders? Und wie anders werden Menschen herausgefordert sein, zu sagen, du willst, dass ich die Entscheidung treffe? Ja, Gott traut dir das zu und ich auch. Ja, aber was ist, wenn es schief geht? Über was unterhalten wir uns denn jetzt? Verstehst du, automatisch sind da Menschen schon drin. Ja, aber was ist, aber was ist, aber was ist? Warum sollte ich Jesus annehmen? Was ist, wenn ich was falsch mache? Da ist seine Erwählung. Es geht nicht um deine Fehler. Es geht um sein Blut. Hey, verstehst du das? Hier sind aktuell Menschen in der Gemeinde, die wären gar nicht hier. Wir haben aktuell Menschen in der Gemeinde, die sich entschieden hatten, weltlich zu leben. Und zu sagen, weißt du was, ich pfeife auf alles, ich will das und das auskosten. Aber irgendwann sind diese Menschen wieder zurückgekommen. Und weißt du was? Das ist ein Zeichen für mich, dass ich sage, wow, lass uns weitergehen. Weißt du warum? Ganz einfach. Weil ich Menschen kennengelernt habe, die haben Fehler gemacht, etwas getan und die haben gesagt, ich kann nicht mehr in diese Gemeinde gehen oder in diese Gemeinde oder in diese Gemeinde. Nie wieder. Natürlich weiß ich auch, dass es Menschen gibt, die das auch hier gesagt haben, die rausgegangen sind und haben gesagt, nie wieder werde ich den Boden betreten. Ob das so ein guter Segenssatz ist, weiß ich nicht, aber die Proklamation wirkt. Aber weißt du, ich gucke auf die, die gesagt haben, ich will einfach in die Welt. Ich lasse mich einfach in Ruhe. Aber weißt du, Gott hat nicht aufgehört zu ziehen. Und dann kam dieser Punkt, wo sie gesagt haben, nein, nein, nichts hält mich mehr, wie dieses Anspiel, das wir auf dem Park- und Schlossfest gemacht haben. Nichts hält mich mehr und ich renne in die Arme Jesu zurück. Weißt du, und in diesen Momenten denke ich mir, Halleluja, da sehe ich Jesus. Da sehe ich Jesus, die Annahme, die nicht sagt, also weißt du, was du alles in der Welt gemacht hast. Als ich zurückkam in die Gemeinde damals, im Jahr 2000 habe ich mein Leben Jesus gegeben und dann bin ich nochmal richtig krass abgedreht und in Drogen reingegangen, 2001 rum und kam dann nach einem fast einem Jahr wieder zu Gott zurück. Und dann habe ich in der Gemeinde Buße getan. Ich bin da hingegangen in der Gemeinde, wo ich damals war. Und ich habe gesagt, ich muss Buße tun. Ich muss bekennen das alles. Und dann habe ich das alles bekannt. Und ich habe erwartet, weißt du, diese Geschwister werden mir den Kopf abreißen. Die werden ganz sauer sein. Und das war's für mich. Und ich habe erzählt. Und dann weiß ich noch, wie einer der Ältesten auf mich zukam. Und das war jemand, der war sehr prophetisch und er war immer mit Visionen und dies. Und das war wirklich ein Mann, der nachher wirklich ein Freund von mir wurde. Und das fühlte mich damals so geehrt, als er sagte, Stefan, du bist mein Freund. Also es hat mir echt was bedeutet. Und ich sah ihm in die Augen und ich dachte, er ist so enttäuscht von mir. Der wird nie wieder mit mir reden. Was für eine Schande. Und dann schaute er mich an und die Tränen liefen ihm herunter. Und dann sagte er, Stefan, dein Zeugnis hat mich so berührt und ich bin so glücklich, dass Gott eingegriffen hat. Und ich weiß noch, wie ich da stand und meinen Ohren, ich konnte nicht glauben, was ich da höre. Weil ich habe doch gedacht, der muss doch jetzt enttäuscht sein von mir. Der wird doch nie wieder mit mir reden, dieser Mann Gottes wird doch keine Gemeinschaft mehr mit mir haben wollen. Also das ist, wenn wir göttliche Beziehung leben. Wir werden so reagieren wie Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das war so ein kleiner Anstupser, mal so ein paar Dinge einfach reingeschmissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich will das mehr leben. Ich will das mehr leben. Ich will das mehr ausstrahlen. Ich will dort mehr hineinkommen. Und weißt du, wir sind es schuldig, der Welt das zu leben. Wir sind es schuldig, unseren Familien das zu leben. Wie herrlich werden Familien sein, wo keine Vorwürfe mehr sind. Aber ich habe dir doch gesagt, dass du das selber reinholst. Denkt jetzt jemand vielleicht hier, ach, das wäre schön. Aber ich darf es nicht zu laut sagen, weil sonst sagt mein Ehepartner, hey. Aber weißt du, die Wahrheit ist das, was Gott möchte. Als wir angefangen haben, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, sind viele Dinge aus unserer Ehe rausgegangen, aus unserer Familie rausgegangen. Und wir haben angefangen, diese Dinge zu leben. Aufgrund unserer Entscheidungen, aufgrund von dem, was wir gesagt haben. Weißt du, es sind noch Dinge da, wo wir im Gespräch sind und sagen, hey, weißt du, vor kurzem erst das Ding, das müssen wir unbedingt aus der Familie rauskriegen. Das ist einfach nicht gut. Lass uns da dranbleiben. Lass uns da mächtige Personen werden, die Entscheidungen treffen und nicht da oder da zurückfallen. Wir sind da in Kommunikation miteinander. Aber wenn ich diesen Weg sehe, den wir miteinander hatten, weißt du, von dem, dass ich gesagt habe, ich verlasse meine Frau. Und sie gesagt hat, vielleicht wäre das besser. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du uns heute siehst. Aber das ist, diese Gedanken hatten wir gehabt, einander zu verlassen und zu sagen, es war ein Riesenfehler. Wie kann ich mit dieser Frau leben? Wie kann sie mit mir leben? Das haben wir wirklich geglaubt, von ganzem Herzen. Aber in der Gemeinde, praise the Lord. Ich meine, ich weiß, bei euch ist das natürlich nicht so. Nein! Wie sollte ich auf die Idee kommen? Aber weißt du, wenn ich weiß, wenn ich unseren Weg angucke, wie es mal war und wie heute es ist, dann sage ich mir, es ist möglich. Es ist möglich, das zu leben. Und dann weiß ich, als unsere Kinder kamen, da gab es ja viel Lehre noch nicht damals, die wir hatten. Da waren die auf einmal in deiner Bude. Und die haben manche Sachen gemacht, wo du gedacht hast, einen Untermieter hättest du rausgeschmissen. Das geht jetzt aber nicht. Wirklich, was machen wir jetzt? Was tun wir? Da gab es viele Dinge, wo wir gesagt haben, und wir haben jede Menge Fehler gemacht. Jede Menge. Und da waren Dinge, wo wir gedacht haben, kriegen wir das jemals wieder gerade gebogen. Aber weißt du, dann kam Gott, war so gnädig, hat uns Licht gegeben in verschiedenen Bereichen und wow. Und ich bin so froh, dass ich euch sagen kann, weißt du, wir haben nicht geheiratet und es war alles super. Und die Kinder kamen, alles super, alles perfekt, alles super, alles perfekt. Und hey Leute, ich gebe euch Hoffnung, ihr würdet da sitzen. Aber weißt du, das ist doch die Hoffnung, die du dir nehmen kannst, dass ich sage, bei uns war es alles andere als perfekt. Wir waren kurz davor, uns zu trennen. Das sollte dir doch Hoffnung geben in deiner Situation, dass du sagst, hey, das hört sich gut an. Also nicht das mit der Trennung, sondern das muss schon bis zu Ende zuhören. Aber verstehst du, das ist wunderbar. Und das gibt mir dann Hoffnung, auch wieder hier zu stehen und zu predigen und zu wissen, Gott ist gut. Hey, wir sind manchmal zu Gottesdiensten gefahren und da haben wir uns im Auto so gestritten, dass ich stehen geblieben bin und gesagt habe, ich fahre nicht in den Gottesdienst, ich kann so nicht predigen. Sie am Heulen, ich am Schreien. Das war nicht hier in der Gemeinde. Das war damals in der Baptistengemeinde Greiz. Das war nicht im Begegnungszentrum. Nee, aber weißt du, was ich meine? Schande ist das, ja, aber das ist, was wir gelebt haben. Und wir haben versucht, da rauszukommen. Aber weißt du, wenn ich heute überlege, was wir heute haben dürfen im Wort, was für eine Erkenntnis heute da ist, ich denke mir, viele Jahre hätte ich das vorher gewusst. Das hätte uns vieles erleichtert, weil wir haben versucht, irgendwelche Grundlagen zu nehmen und zu sagen, bauen wir darauf aus, bumm, bauen wir darauf auf, bumm, bauen wir darauf auf, bumm. Ja, was machen wir denn jetzt? Und ich weiß aber, diese Erwählung zu sagen, ich habe dich erwählt. Ich habe meine Frau erwählt, ich habe gesagt, ja, ich will. Das heißt, ich übernehme die Verantwortung für mein Ich will. Und ich schleiche mich nicht davon und sage, ich kann es aber nicht, sondern ich sage, ich will. Und alles in ihr schreit, wah! Aber diese Erwählung ist kraftvoll. Diese Erwählung ist kraftvoll. Und ich verstehe heute, warum das so kraftvoll ist, weil Gott mich erwählt hat. Und jetzt verstehst du, egal was in deiner Ehe ist, du sagst, ich habe erwählt. Und wenn das mit den Kindern kommt, du bist erwählt. Du bist mein Schatz, du bist mein Sohn, du bist mein Kind. Und dann geht's weiter in die Gemeinde. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Und dann fängt an, etwas zu wachsen. Und wenn diese Grundlage da ist, dann kommen andere Dinge, die dann hineinkommen. Weißt du, wie Liebe, wie Vertrauen, wie Wertschätzung und so weiter. Das kommt dann. Weil weißt du, wenn Wertschätzung ist, vielleicht denkst du, ist eine super gute Grundlage. Ja, aber was ist, wenn du eine Person siehst, die nur Mist baut? Wo fängst du an zu wertschätzen? Das wird ziemlich schwer. Weil du denkst, Wertschätzung, Schläge hätte ich jetzt, aber keine Wertschätzung. So verstehst du aber, wenn die Grundlage Erwählung ist, ich habe dich erwählt, dann siehst du mit den Augen Gottes. Und Gott sieht uns an und hat uns angesehen in unserem Dreck und hat Wertschätzung für uns gefunden und hat gesagt, ich erwähle dich. Deswegen ist das so stark. So, wie gesagt, ich habe einfach das Thema so ein bisschen angerissen, jetzt mache ich wirklich Schluss. Aber eins, nein. Es ist wirklich ein Vorrecht, erwählt zu sein. Und weißt du, und weil wir erwählt worden sind, so kraftvoll, will Gott uns dahin führen, dass wir solche Erwählungen machen. Und vielleicht musst du ganz neu deinen Ehepartner erwählen oder ganz neu deine Kinder und sagen, ich entscheide mich dazu, dich zu lieben. Oh, das fällt mir gerade schwer. Die Auserwählung, Stefan, die Auserwählung. Okay. Und dann fängst du drauf an zu gehen. Und wenn beide das tun, verändert sich was. Weißt du, was ich festgestellt habe, wann sich mein Ehepartner verändert hat? Als ich mich verändert habe. Und dabei habe ich doch gebetet, Herr, verändere meinen Ehepartner. Aber weißt du, der Herr will in erster Linie, dass ich mich verändere. Weil durch meine Veränderung passiert was beim Ehepartner. Und dann, wenn der Ehepartner doch das Gleiche betet, dann kann es nur gut werden. Und weißt du, dann sind wir so in der Gemeinde. Weißt du, und in der Gemeinde, manchmal betet man so, ne, oh Herr, verändere den Bruder oder so. Solche Gebete sind nicht mehr so in meinem, nicht mehr unbedingt so. Sondern wenn es eine Person gibt, wo ich sage, ach, das ist ein bisschen schwierig, dann sage ich, Herr, verändere mich. Und ich habe gelernt, dass das viel effektiver ist. Weil weißt du warum? Weil du fängst an, dann denjenigen wertzuschätzen für irgendwelche Dinge, die du auf einmal siehst und sagst, wow, Halleluja. Und vorher hast du das nicht. Aber weißt du was, wenn ich jetzt bete, Herr, verändere ihn, wann werde ich ihn dann wieder lieben? Wenn er das so macht, wie ich es will. Das ist keine Grundlage. Und das ist auch keine Kunst. Aber wenn ich bete, Herr, verändere mich, dann werde ich ihn anfangen zu lieben oder sie, egal was sie tut und macht. Und du wirst Punkte sehen, wo du sagst, wow, Herr, ich hab dich lieb. Und diese Person wird denken, Und du meinst es aber ernst. Warum? Weil eine Veränderung in dir ist, weil du verstehst, da ist Erwählung auf dieser Grundlage. Kannst du heute was mitnehmen, heute Morgen? Lass uns mal kurz so eine Zeit haben, wo du für dich persönlich erstmal festmachst, danke, dass ich erwählt bin. Und weißt du, es gibt noch so viele Sachen, die wir am Begreifen sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das sind noch so viele Fragen, die ich in bestimmten Themen habe. Ne? Also Gott hat ja gesagt, wir als Gemeinde sind eine Familie. Das sind so viele Dinge, wo ich denke, Gott, wie sieht Familie eigentlich aus? Ich weiß nicht, was du erlebt hast, aber ich bin aufgewachsen und habe kennengelernt, was Familie ist. Aber so, und du wahrscheinlich auch. Und dann geben wir das weiter. Aber ich will, dass wir göttliche Familie leben. Dass wir so Familie leben, wie Gott das gesehen hat. Und Familie ist, das ist ein Grundelement von Gemeinde oder vom Glauben letztendlich. Weil das, was wodurch alles entstanden ist, ist durch Familie. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und so lass uns doch einfach kurz beten und sagen, danke, dass du mich erwählt hast. Einfach ganz kurz. Kannst du es laut sagen, kannst du leise sagen, danke, dass du mich erwählt hast. Und jetzt sag mal, danke, dass du jeden Einzelnen hier, der gerade hier ist, erwählt hast. Und vielleicht gibt es jetzt so Personen in deinem Leben, wo du sagst, ach Mensch, da habe ich einfach Schwierigkeiten. Was auch immer das ist, vielleicht ist es dein Ehepartner, vielleicht sind es deine Kinder, vielleicht ist es auf deinem Arbeitsplatz, Chef, Arbeitskollegen, vielleicht ist es in der Gemeinde, der Stefan oder oder ein Bruder, eine Schwester oder wer auch immer, wo du einfach sagst, ach Mann, ich tue mich da irgendwie schwer. Und das Gute ist ja, dass wir wissen, wenn wir auserwählt sind, dass Gott das einfach nutzt, um in uns was rauszuholen. Und dass du einfach jetzt betest, Herr, ich blicke diese Person jetzt im Geist an und ich sage, Herr, verändere mich. Und du kannst vielleicht so hinzufügen, ich erwähle es, diese Person zu lieben. Ich glaube, dass der Herr dein Gebet gehört hat. Glaubst du das auch? Das ist so gut. Und weißt du, was mich begeistert ist? Er nimmt es ernst. Er nimmt ernst, was wir jetzt gesagt haben. Wow. Danke, Jesus. Danke, Herr. Und vielleicht können wir kurz noch was machen. Vielleicht können wir aufstehen. Ist gut für die Durchblutung. Und dass wir vielleicht einfach mal jemanden suchen, jetzt gerade hier, wo wir einfach sagen, du, für den möchte ich gern beten, ich möchte ihn gerne segnen, und dass du einfach für ihn betest, dass ja diese Erwählung, die er jetzt getroffen hat, dass er das einfach immer wieder aufgreifen wird, die Person, dass du einfach Segen aussprichst, hey, du wirst das schaffen, und einfach Mut und Ermutigung einfach weitergibst. Einfach für diese Erwählung, hey, du wirst das schaffen. Und dass du einfach da einfach hineinbetest, einfach in das Leben der Person. Vielleicht können wir das kurz tun. Such dir einfach gerade jetzt irgendeine Person hier im Raum. Jetzt, ganz schnell. Okay. Gehen in den Endspurt, noch ganz schnell Bam 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 Gebete. Es gibt ein paar Grundelemente, für die wir immer so beten und mit denen ich auch immer über mit Jemena so rede, und wo wir auch immer wieder so am Beten sind, Herr, wie können wir das etablieren in der Gemeinde, wie können wir so eine Kultur aufbauen, dass es einfach lebt, dass es einfach lebendig ist. Und also so ein großes Ding ist das, was ich heute so ein bisschen angeschnitten habe. Diese Beziehung zu leben, diese Kommunikation zu haben, das ist so ein Ding, wo ich weiß, hey, da sind wir so am Arbeiten dran. ja, dass ihr das einfach wisst, weil mir ist das wichtig. Es war meine erste Predigt, die ich hier gepredigt habe, da wurde ich zum Probepredigen eingeladen, das hat man damals so genannt, zum Probepredigen, damit die Gemeinde sich weiß, worauf die sich einstellt. So, das war eine nette Predigt damals. Aber Das war etwas, was mir wichtig war, und das Thema war Familie. Das war die erste Predigt, also die Predigt, die ich hier gepredigt habe, zur Einstellung. Und so danach hat die Gemeinde sich entschieden, ja, okay, nehmen wir ihn oder nicht. Und das war die Predigt über Familie. Und das ist aber ein Thema, das ich immer sehr, sehr verfolge. Wie können wir Familie in der Gemeinde leben? Und weißt du, und nicht, wie können wir einen Gemeindebetrieb erhalten? Und indem wir versuchen, das zu leben, probieren wir natürlich auch viel aus. Das bedeutet, ne, jetzt auch mit dem Familiengottesdienst stellen wir wieder ein bisschen was um. Oder ne, Hauskreisjüngerschaft und dies und das. Also es ist immer so, wo wir so auf der Suche sind, wie können wir etwas finden, wo wir sagen, okay, das ist so gut und das bringt diesen Familienwert mehr rein. Das ist der Rahmen, wo Familie einfach wachsen kann und zusammenkommen kann. Und das ist so einfach so ein Bestreben, weil weißt du, weil das ist ein Kernwert, den ich sehe, durch die Bibel hinweg durch. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Erschaffung der Welt. Dann geht es weiter, weißt du, wo Jesus sagt, so vielen gab er das Recht, was zu sein? Kinder Gottes. So, das heißt Familie, er ist unser Vater. In gewisser Weise lesen wir dann, ne, Jesus ist unser Bruder. So, das heißt, da ist Familiending drin. So, und das ist so, wo ich denke, aber jeder von uns, wie ich das schon gesagt habe, hat die Idee von Familie, wie wir das beigebracht bekommen haben, wie wir das gelebt bekommen haben. Und mein Herzensschlag ist, hinzukommen, dass wir sagen, wir wollen Familie Gottes leben, wie auch immer das aussehen wird. Und aber das ist so ein beständiges Gebet von uns, und wo wir sagen, und in den verschiedensten Facetten und Farben und Folgen, wie das funktioniert. Weißt du, ich weiß nicht, wie es so bei euch ist, ne? Aber manchmal, so wenn die Familie dann zusammenkommt, dann im größeren Sinne, wenn wir dann in Novizen oder so, da sind die Kinder in dem Kinderzimmer und die sind da und die sind da. Und du siehst, so innerhalb der Familie sind Gruppen da, die sich auch gut verstehen. Zum Essen kommen sie alle zusammen und dann gibt es diese Gruppen. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das so cool. Weißt du, es ist genauso wie so Gemeinde eigentlich. Weißt du, da haben sie die Flaggenleute, da haben sie die prophetischen Leute, die sich treffen, da haben sie dies, da haben sie das. Aber im Grunde genommen sind wir doch zusammen. Und das freut mich so, wenn wir so am ersten des Familiengottes dass wir so zusammen alle essen können. Und das ist nicht für mich irgendwie, das ist einfach nur Essen, sondern es ist Familie, die zusammenkommt. Weißt du, das ist so mein Herz. Und ich weiß nicht, wie es dir so dabei geht, aber weißt du, dieser Gedanke, weißt du, das war für uns so, als wir unsere Familie verlassen haben, um hierher zu kommen, war das für uns, Gemeinde ist Familie. Und das ist nicht einfach nur ein Gemeindebetrieb. Weißt du, und das war natürlich auch oftmals, wenn Feiertage sind oder was weiß ich, so natürlich haben wir dann gesagt, wow, hey, cool Gemeinde, so, ne, weil du warst allein, ne, wir hatten die Salome damals als Baby, wir sind zu keiner Familienfeier hingefahren oder eingeladen oder was weiß ich, wir waren hier. Und das war einfach toll, Bibelstunde, wir kamen zusammen und ich weiß, Jemena kam dann und die kleine Salome war da am Krabbeln und am Machen und wir waren da, das ist Familie. Und weißt du, natürlich weiß ich, wenn die Gemeinde dann wächst, dann können wir manche Dinge nicht mehr so machen, wie wir sie früher gemacht haben. Aber trotzdem sind da so ein paar Dinge, wo ich dann Gott frage, weißt du, wie können wir das jetzt leben? Wie können wir dies etablieren oder so machen? Weißt du, weil das ist ein Kernwert. Das ist Familie. Weißt du, und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber in der Familie wird manches ertragen. Und in der Bibel steht, ertragt einander. Und das heißt, ey, Gemeinde ist Familie. Weil weißt du, da sind manche Dinge, wo du dann einfach sagst, hey, okay, ich segne dich und ich hab dich lieb. Und ich, ja, aber, ja. Ja, und weißt du, in der Familie wird manchmal einfach jemand ausgehalten und geliebt. Und so sollte das auch in der Gemeinde sein. Manchmal halten wir uns aus. Und das ist gut und nicht verkehrt. Und das ist biblisch. Ertragt einander. Aber das ist nicht durchweg so, oder? Wir sind ja himmlische Familie. Also so, und wenn ich über die Jahre gucke, was Gott schon getan hat, die Gemeindenstunden, die wir hier hatten, wo die Leute sich an die Kehle gegangen sind. Ich meine, viele von euch wissen vielleicht gar nicht, von was ich rede und denken, wie kann das sein? Aber ich weiß noch, wie manche Leute draußen gesagt haben, ah, jetzt schreien sie da wieder. Und Leute wussten, jetzt schreien sie. Ich habe mal einmal mitbekommen, da sagte mir, da habe ich mitgekriegt, ein Weltlicher, der sagte damals, aber hier in der Gemeinde dahin, da haben sie wieder geschrien einander, ne? Wer weiß, was da abgegangen ist. So, das haben Leute mitbekommen. Wenn ich daran heute denke, denke ich, oh wei. Und das haben die erzählt, weißt du, also das war schon richtig abgegangen hier. Und ich weiß noch, als die Susi dann kam und die hat gesagt, ja, ich will Mitglied werden und alles, und dann habe ich zu Susi gesagt, so Susi, weißt du, wir haben jetzt heute Gemeindestunde. Du musst nicht dabei sein. Kann ich mich erinnern? Und sie so, oh doch, ich will. Ich sage, hey, das ist super. Aber hey, du brauchst das nicht. Doch, ich habe Zeit. Ich sage, hey, Susi. Und ich habe versucht, ihr zu sagen, bitte sei nicht dabei. Bitte komm nicht. Weißt du, warum nicht? So, und sie war nicht davon abzubringen. Und dann fing die Gemeindestunde an. Und irgendwann weiß ich noch, wie sie neben mir saß und sagte, ich weiß nicht mehr so, aber auf die Art, das hast du gemeint. Deswegen soll ich nicht dabei sein. Es tut mir leid. Aber ich kann mich noch so genau dran erinnern. Und ich habe dann gedacht, die kommt nie wieder. Die kommt nie wieder. Ich denke, die sind doch verrückt, wie die miteinander umgehen. Und wenn ich dann aber heute denke, ey, der Herr hat was getan an den Beziehungen untereinander, wie miteinander umgegangen sind. Natürlich sind wir auf dem Weg und es gibt viel aus, aber wir sind alle auf dem Weg, wer ist es nicht? Wir sind alle am Arbeiten, wer ist es nicht? Aber wenn ich sehe, wo wir heute sind und wie miteinander umgegangen ist und wenn ich denke, wie es früher ist, dann denke ich, es ist gut. Wir sind auf einem guten Weg und natürlich sind wir verbesserungswürdig. Ja, Dankeschön. Es ist immer blöd, wenn ich nur als Einziger dazu Amen sage. So, und ich hoffe, ihr habt jetzt zu euch Amen gesagt und nicht zu mir. Nein, aber weißt du, hey, das wollte ich einfach nochmal mitteilen. Es war einfach so auf meinem Herzen, einfach, dass ihr das wisst. Und ja, es ist gut. Und der Herr ist am Arbeiten und wir auch. Okay. Amen. Sei gesegnet.